Hey Chef, was ist 0,3 plus 0,3?
Na, 0,6, ist doch klar.
Exakt 0,6?
Wenn ich es ausrechne, schon. Wahrscheinlich im Browser nicht.
Doch.
Auch?
Tatsächlich schon. Das geht sich aus. Ich glaube, was da rauskommt, ist das Schlimmstmögliche. Nämlich ein weiteres Beispiel dafür, dass Floats keine Zahlen sind. Minus 0.
Oh. Oh.
Yep. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, wie das ist, wenn ich da durchtappen muss, Gott bewahre. Nee, aber Focus Group, gut. Und es gibt im Prinzip keinen Grund, das nicht zu machen. Also, Rande.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 725, heute am Start, live aus dem Keller in Düsseldorf, der Shep.
Hello.
Und live aus dem Keller in Kiel, oder Halbkeller ist es
Sutira,
eher nur.
Sutira.
Ja, also so, ne? Die Grasnarbe ist auf Augenhöhe, ist super für Vogelbeobachtung. Bin ich, der Peter, moin. Und was wir machen, ist mal wieder einmal durch die Release Notes der diversen Browser durchgehen. Und rauspicken, was uns interessiert und wo wir glauben, dass man diese Nachricht mehr in die Welt heraustragen sollte. Also das sind Dinge, die jetzt neu in Chrome sind, neu in Firefox sind, neuerdings Baseline sind. Ein bunter Misch aus Dingen, die euch vielleicht interessieren würden. Und
keiner die uns interessieren.
Nein, das wäre alles nur für die Hörerschaft. Das ist jetzt nicht hier nur unsere Veranstaltung.
Ja, okay, Entschuldigung.
So, und kurz eben so zum so ein bisschen Inside Baseball, wie es hier funktioniert, ist, wir haben eine viel zu lange Liste an Features und dann picken wir wechselweise was raus. So dass wir dann zu Themen kommen, die hoffentlich einigermaßen durchmischt sind, sowohl was jetzt unsere jeweiligen Interessenslagen angeht, als auch die Features und die technischen Bereiche. Und das erste Thema hat sich der Shep rausgepickt. Die Focus Group.
Genau.
Das kenne ich ja mehr als irgendwie so eine Maßnahme, wo du irgendwie Leute vor deinen fertig geschnittenen Film setzt und die sagen irgendwie, ja, ist jetzt mehr so Mittel und dann versuchst du das irgendwie zu retten, indem
noch schnell
du
umzuschneiden alles.
Noch irgendwie Computertricks, genau, so Sachen.
Ja. Ist so ähnlich, nur halt ganz anders.
Ah.
Genau. Ja, das ist eigentlich so ein Baustein, so eine Primitive, die man sich eigentlich schon lange gewünscht hat, weil sie nämlich sehr aufwendiges JavaScript ersetzt, wenn man denn solche Fokusgruppen nutzen will. Also was ist eine Fokusgruppe? Wenn ihr mit der Tastatur durch eine Seite tappt und ihr kommt auf so einen Bereich, wo es so mehrere Radios mit selben Namen gibt, dann ist es so, ist euch vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht, vielleicht benutzt ihr die Tastatur nicht so oft, dass man zwischen den einzelnen Radios nicht mehr durch mit dem Tab-Key springt, sondern diese ganze Radio-Gruppe mit demselben Namen wird sozusagen zusammengefasst zu einem tappbaren Element. Mhm. Und du kannst dann mit Cursor auf runter, kannst du dann eben zwischen den verschiedenen Radios hin und her wechseln. Also du hast dann quasi einen anderen Bedienmodus. Du ziehst zwei Ebenen ein, damit du mit der Tab-Taste einfach schneller über die Seite dich bewegen kannst, ohne quasi in das ganze Klein-Klein rein zu müssen. Und wenn du dann irgendwo angekommen bist, wo du eben sagst, so, hey, da wollte ich hin, jetzt möchte ich mich mit dem Klein-Klein darin befassen, dann nutze eben dieses alternative Bedien-Pattern.
Ja.
Und so ein Fall, wo man das vielleicht haben wollen würde, ist auch bei einer E-Commerce-Seite, wo du Kacheln hast für die Produkte und dann hast du da vielleicht einen Knopf, um das auf die Merkliste zu setzen, oder du hast einen Knopf, um das direkt in den Warenkorb zu werfen, in jeder dieser Kacheln. Hm. Und wenn du da durchtappen würdest, dann, also durch dieses Grid im Grunde, dann würdest du ja nicht nur vielleicht die Links dieser Cards erfassen, sondern du würdest dann auch mit dem weiteren Tabben dann immer das Herzchen und dann den Warenkorb-Icon-Button.
Wo du einstellen kannst, wie viele von den Dingern du in den Warenkorb legen willst.
Das vielleicht auch, genau. Also das heißt, es ist für dich schon sehr, sehr mühselig, wenn du so eine lineare Tab-Navigation nur zur Verfügung hast. Also dann kannst du natürlich hingehen und irgendwie gucken, dass du mit so Area-Landmarks dich über größere Abschnitte der Seite bewegst. Aber wenn du tatsächlich auf ein bestimmtes Element dann drauf haben willst, dann hast du halt einfach wahnsinnig viel Arbeit vor dir. Mhm. Und eben eine Möglichkeit, die du da hättest, wäre so eine Focus Group dann aufzumachen für jede Karte, so dass du dann eben, dass jeder Tab wirklich eigene Karte ist und du dann innerhalb dieser Karte mit Focus Group arbeitest.
Also ich mache dann sozusagen das Behavior von Radio Button Gruppen anwendbar auf beliebige Konstruktionen, die ich selbst gebaut habe mit HTML und Co.
Genau. Ich glaube, du hast so Primitive wie Horizontal und Vertical, wo du quasi einfach sagst, welche Cursor-Tasten sollen jetzt sozusagen die Navigation innerhalb des Elements dieser Fokusgruppe, innerhalb der Fokusgruppe ermöglichen. Aber es gibt noch ganz viele andere Werte, die sowas wie Toolbar zum Beispiel. Also für Toolbars in Betriebssystemen gibt es eben auch ein bestimmtes Pattern. Da navigierst du eben auch mit den Arrow-Keys durch. Und du kannst eben, wenn du das Toolbar, die Toolbar-Prop, also die Toolbar-Value setzt auf Focus Group, dann bekommst du nicht nur automatisch eben auch diese horizontale Cursor-Navigation, sondern du bekommst gleichzeitig auch noch die entsprechende Rolle draufgesetzt. Also das heißt, sowohl Bedienung als auch sozusagen, was dem User mitgeteilt wird, wie das Ding bedient wird, was es eigentlich darstellen soll, geht dann Hand in Hand, was sinnvoll ist.
Ja, du machst quasi ein komplett Opt-in in das gesamte Konzept.
Genau, genau. Und eben früher konntest du das natürlich auch alles machen, musstest das aber zu Fuß tun. Das heißt, du musstest dann die Role gleich Toolbar da draufsetzen und dann brauchst du JavaScript, das deinen Tabben abfängt und eben den Fokus dann eben aus der Karte raus auf die nächste Karte setzt und gleichzeitig auch natürlich brauchst du Listener, die Keyboard-Interaktion auf den Cursor-Tasten dann auswertet und den Fokus dann innerhalb der Karte setzt.
Ja.
Oder der Toolbar. Genau, und das finde ich super, weil das ist so, es ist so einfach und es nimmt einem so viel Arbeit ab, die echt ätzend ist.
Wie ist das so mit der Discoverability aus Anwenderperspektive? Weil ich bin es ja nicht gewohnt, dass Elemente außer den Radio Button Groups das haben.
Ja. Also für dich als Sehenden, wenn du ein Sehender bist, der gerne tappt, dann ist die Discoverability nicht so besonders gut, würde ich sagen. Aber wenn du Screenreader oder assistive Technologien User bist, die dir dann ja auch ansagen, was das Element für eine semantische Funktion hat, dann ist es genauso klar für dich. Also vielleicht bist du dann eher so, probierst es doch mit Tab, weil du einfach Webseiten kennst und denkst, die Leute sind alle faul und das stimmt vorne und hinten nicht, was für ARIA-Rollen da kommuniziert werden. Das kann 100 Pro nicht mit Cursor-Tasten gehen. Und dann tappst du da weiter, weil du einfach kein Vertrauen hast darin, dass das wirklich richtig umgesetzt ist. Und dann merkst du so, oh krass, die haben das wirklich mit, das ist wirklich mit Cursor.
Okay, na ich denke mal, das geht sich wahrscheinlich aus, so dass halt eben die Discoverability da so mittel ist. Theoretisch könntest du ja tatsächlich Elemente, also eine Focus Group würde ich jetzt ja, so wie ich das verstehe, das wäre jetzt ja ein Container-Element, das das bekommt, oder?
Ja.
Genau. Ich meine, theoretisch könntest du ja sagen irgendwie, dass die Dinger entsprechend gestylt werden für die Sehenden. Du könntest ja dann einen Selektor machen auf Focus Group mit irgendwie Focus Within und dann wird das halt irgendwie anders hervorgehoben und dann weiß man, okay, ich befinde mich jetzt irgendwie da drin, wo ich halt eben sagen muss, ich bin in einer Fokusgruppe und entweder springe ich beim nächsten Tab raus oder kann halt mit Cursor-Tasten und Ähnlichem da drin mich bewegen. Das würde ja, das wäre ja ein okayer Workaround.
Genau, du könntest natürlich auch sowas machen wie mit dem Has-Selektor arbeiten und wenn ein Element mit Focus Group den Focus Within hat, dann blendest du vielleicht irgendwie so einen Hinweis am unteren Bildschirmrand ein, wo eben steht Keyboard-Navigation per Cursor.
Ja, genau.
Und vielleicht auch noch, also dann auch noch gekoppelt an Focus Visible, weil das erscheint eben ja nur, wenn der Browser merkt, aha, du benutzt die Tastaturnavigation, sodass eben, wenn du mit der Maus irgendwie reinfokussierst, du nicht das Problem hast, dass der Chef dann ankommt und sagt so, ja, aber hier ist eine ganz komische Benachrichtigung, wenn ich da reinklicke mit der Maus, ist irgendwie, mach die weg.
Ja. Und ich meine, tendenziell ist es ja so, das, was man im Design jetzt ja nicht unbedingt dringend braucht, sind ja noch mehr irgendwelche komischen Zustände, die man kommunizieren muss. Da ist man ja gemein.
Nee, aber ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Also es gibt so, also.
Nee, das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob das ob Focus Group also eine relevante Anzahl Sehende interessiert.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Weiß man's? Man weiß es halt nicht, ne? Das ist halt so das Ding. Weißt du, was die Focus Group bräuchte?
Nee,
die bräuchte Focus Group. Damit man das rausfinden kann, genau.
Ja, das stimmt, ja. Aber vielleicht gab's die ja auch. Genau, vielleicht gab's die auch. Übrigens,
bei neuen Web-Features in Chrome, bist du sicher?
Ja, also es ist so, Focus Group kommt eigentlich auch wieder aus dieser OpenUI Community Group, die ja irgendwie vor, ich glaube 2019 sind die ja gestartet, oder 2018 sogar. Und die haben sich ja zum Ziel gesetzt, diese ganzen Primitiven, die in Interface-Elementen drinstecken, ja sozusagen rauszulösen und zu Bausteinen zu machen, die man dann auch in dem Custom Select zum Beispiel wiederfindet, also Anchor Positioning, damit man irgendwelche Dropdowns an die entsprechenden Trigger-Buttons setzen kann und so. Das kommt ja alles daher. Und da haben sich viele Leute schon ganz viele Gedanken gemacht und ja, also ich find's mega. Find's super. Und genau, ist jetzt in Chrome gelandet, ist so ein, glaube ich, eine Geschichte gewesen, die das Edge-Team so ein bisschen gepusht hat. Ich weiß nicht, wie die anderen Browserhersteller das sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt irgendwie uncool finden.
Ja, kann man das polyfillen? Weil du sagtest, bisher hat man es ja mit JavaScript auch hingekriegt. Ja,
das ist eine gute Frage. Müsste man eigentlich mit polyfillen können? Mal gucken, was hier. Polyfill. Ja, geht.
Also geht oder gibt's? Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Genau, von Microsoft selbst gibt's ein Focus Group Polyfill. Sehe ich hier. Genau, den können wir auf jeden Fall verlinken.
Ja, das sollten wir tun, weil ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, so ein Focus Group Attribut auf so Sachen wie halt eben deinen angesprochenen Checkout-Prozess mit Merkliste, Warenkorb, hast du nicht gesehen, draufzusetzen.
Ja, ist halt einfach anstrengend, ne? Also wenn du da mit dem Keyboard da durch musst, Manometer. Genau, es gibt ja auch was anderes.
Wenn ich bei mir nicht mit Augen da durch muss, durch teilweise die Checkout-Prozesse, finde ich es ja schon anstrengend. Ja. Und ich kann einfach auf Sachen klicken, die mich interessieren und den Rest ignorieren. Und das finde ich ja schon eine Zumutung. Ja. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, wie das ist, wenn ich ich da durchtappen muss, Gott bewahre. Mhm. Nee, aber Focus Group, gut. Und es gibt im Prinzip keinen Grund, das nicht zu machen. Also ran da damit.
Genau. So, du hast uns wieder was aus dem JavaScript-Universum rausgesucht, ne?
Eine neue Sache, die jetzt Baseline ist. Tingelte schon einige Zeit so durch die Browser im Sinne von hier so halb implementiert hier und dort jetzt neu dort drüben. Aber neuerdings ist es jetzt generally available. Math some precise. Ja. Okay, Shep, ich quiz dich mal kurz über so ein paar Sachen, ne?
Okay. Ich glaube, zu some precise hast du mich irgendwann mal gequizt, aber nicht hier in der Sendung, meine ich.
Wahrscheinlich nicht. Dann sind jetzt ja die Fragen für dich alle komplett neu und das macht's umso besser. Also, Shep, 0,1 plus 0,2, was kommt da raus?
Da müsste eigentlich ja 0,3 rauskommen, aber es gibt ja so Konstellationen, wo das nicht der Fall ist, ne? Wo dann irgendwie ganz weit hinter dem Komma irgendwie Zahlen verrutschen. Weil bestimmte Zahlen, glaube ich, nicht in das sozusagen das Auflösungsraster von Float passt oder so.
Ja, oder? Ich glaube, das ist sehr gut formuliert. Was man halt über Floats wissen muss, ist, Floats sind keine Zahlen, sondern das ist halt irgendwelcher Bullshit, der bei erster Betrachtung aussieht wie Zahlen, aber tatsächlich eine ganze Menge Dinge enthält, die in Zahlen nicht vorkommen. Und dazu gehört unter anderem, dass halt im Prinzip jeder Float-Wert nicht wirklich ein Wert ist, wie es eine richtige Zahl wäre, sondern ein Intervall zwischen halt den beiden anderen Zahlen, die nächst größere oder nächst kleinere sind, die präzise ausgedrückt werden können. Und so ein Klassiker ist halt, dass 0,3 halt eben nicht präzise ausgedrückt werden kann. Und wenn man dann sowas macht wie 0,1 plus 0,2, kommt halt 0,3 und ein bisschen was raus. Mhm. Das ist halt so der Klassiker. Und das ist tatsächlich einfach so ein grundsätzliches Problem bei Floats, dass man halt das nicht dass halt sowas wie 0,3 nicht exakt ausgedrückt werden kann. Und das ist halt meistens auch okay und stört keinen, weil es ja auch immer schon so gewesen ist.
Ja, oder man rundet es und so, aber ich kenne auch diese Workarounds, dass wenn es sehr genau sein muss, dass man dann irgendwie quasi nach Integer, also dass man einfach sagt so mal, keine Ahnung, 1000, dass wir jetzt im Integer-Raum sind, da rechnet und dann wieder zurückrechnet durch 1000 oder sowas oder 100.
Ja. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Shep, was genau meinst du mit Integer?
Ganzzahlen.
Was meinst du mit Ganzzahlen? Also meinst du immer noch JavaScript Numbers?
Ja.
Okay, weil die haben ja das gleiche Problem.
Das haben die auch.
Ja klar. Wenn du irgendwie, wenn die Zahlen zu groß werden, dann können die auch nicht mehr jede folgende Zahl repräsentieren. Ja. Dann nimmst du halt irgendwie sowas wie Number Max Safe Integer oder wie das Ding heißt und addierst da 1 drauf, dann geht das noch. Aber addierst du 2 drauf, dann geht das nicht mehr, weil halt eben dann nur noch jede zweite größere Zahl repräsentiert werden kann. Mhm. Ist also das exakt gleiche Problem. Was du halt eigentlich machen müsstest, wenn du wirklich safe sein willst, wäre sowas zu verwenden wie BigInt, was niemand tut, weil es nicht in JSON reinpasst und damit halt einfach per se unbenutzbar ist für im Prinzip jeden Use Case.
Das kann man auch nicht mehr in JSON rein retrofitten.
Nein, unter gar keinen Umständen. Das würde ja Breaking Changes geben und das kann man nicht haben.
Okay.
Hey Shep, was ist 0,3 plus 0,3?
Na, 0,6, ist doch klar.
Exakt 0,6?
Also, wenn ich es ausrechne, schon. Wahrscheinlich im Browser nicht.
Doch.
Auch?
Tatsächlich schon. Das geht sich aus.
Okay.
Ja.
Weil die Abweichung dann in beide Richtungen einmal vorkommt, oder wie?
Ich kann dir das jetzt nicht genau sagen. Ich will das lieber nicht sagen, was verkehrt ist. Aber 0,6 ist halt eben tatsächlich etwas, was exakt repräsentiert werden kann und 0,3 halt nicht. Mhm. Aber wenn du halt diese 0,3 Literale zum Beispiel in die JavaScript-Konsole reintippst, dann geht sich das aus.
Okay.
So, da kommt natürlich jetzt die spannende Frage bei auf. Was ist 0,1 plus 0,2 plus 0,3?
Okay, das ist wahrscheinlich dann, also es wird wahrscheinlich nicht 0,6 sein, sondern genauso weit von 0,6 abweichen, wie 0,1 plus 0,2 von 0,3 abweicht.
Nicht genau so weit, aber im Prinzip gleiches Problem. Es weicht halt auch ab. Es ist halt nicht exakt 0,6, obwohl 0,6 eine Zahl wäre, die tatsächlich im Float-System darstellbar wäre. Mhm.
Es geht vor allem um die Zahlen, die quasi sozusagen in der Berechnung, also quasi in der Luft schweben und mit denen dann weitergerechnet wird. Also 0,1 plus 0,2, da hast du die Ungenauigkeit. Dann 0,3 rechnest du dazu. Und dann schleifst du die einfach auch die Ungenauigkeit weiter mit.
Ja, genau. Weil die nächste Frage, die ich natürlich an der Stelle stellen würde, ist, also ich meine, ich sage mal so, es ist keine Frage, sondern es ist halt ein sehr spezifisches Problem. Es ist halt genau, wie du gerade gesagt hast, man sammelt halt am Anfang bei der Berechnung einen Fehler ein und schleppt den durch die ganze Berechnung und kommt hinterher zu einem Ergebnis, das halt auch diese Abweichung beinhaltet. Mhm. Obwohl theoretisch, wenn man sozusagen in der Mitte mehrere komplizierte Schritte vollziehen würde, könnte man, obwohl man hier im Bereich der Floats arbeitet, hinten bei 0,6 rauskommen. Und das ist letztlich das, was Math Some Precise macht. Okay. Das geht halt eben hin und schluckt dir diese Fehler in den Zwischenschritten weg. Mhm. Das macht nicht, dass 0,1 und 0,2 0,3 ist, weil 0,3 halt nicht existiert. Ja. Aber es würde halt eben diesen Fehler 0,1 plus 0,2 plus 0,3 würde halt eben in 0,6 resultieren, ohne halt eben diesen Fehler, den es unterwegs eingesammelt hat.
Okay. Das heißt also, am grundsätzlichen Problem, also diesem 0,1, 0,2 Ding, kann das auch nichts ändern. Aber
das ist halt kein Problem, weil Floats sind keine Zahlen und von denen zahlenmäßige Dinge zu erwarten, ist halt ein bisschen ein Kategoriefehler.
Ja, okay, aber sie treten ja an, um sie als Zahlen zu interpretieren.
Ja, sagen wir mal so.
Weil wir haben ja auch nichts anderes.
Doch, wir haben BigInt.
Okay.
Ne? Kannst du nicht benutzen in der realen Welt, aber das gilt ja für so manche Technologie und das interessiert auch keinen.
Okay, aber dann könntest du ja BigInt in deinem Code verwenden und immer wenn du dann in den Datenaustausch gehst, dann castest du das nach Float oder so.
Könntest du machen. Du kannst natürlich mit BigInt in Situationen kommen, dass du dir Zahlen herbei rechnest, die am Ende durch Floats nicht ausgedrückt werden können. Mhm. Ja? Weil BigInt ja beliebig große Größen hat Und du könntest halt eben dann eine so große Zahl dir basteln, die dann durch die Konvertierung in Floats mit einem Verlust behaftet ist. Das wäre ja auch nicht ideal.
Ja.
Ja. Also, das fundamentale Problem ist halt eben, du hast deinen Computer mit endlichen Kapazitäten, Zahlen oder zahlenähnliche Dinge auszudrücken. Und in der Realität sind Zahlen prinzipbedingt erstmal, können beliebig groß oder beliebig klein sein, beliebig hohe Präzision haben, beliebig viele Nachkommastellen haben, irrational sein, lauter so Features haben, die halt eben einfach nicht mit einer endlichen Anzahl an Bits und Bytes ausgedrückt werden können.
Mhm.
Ja. Und alles, was halt Maths on Precise macht, ist halt bestimmte Arten von Problemen einfangen und dafür zu sorgen, dass es sich mehr verhält, wie was man erwarten würde.
Ja.
Okay. Ja? Also wenn du zum Beispiel sowas machst wie irgendwie Number Max Safe Integer plus 7 minus 8.
Mhm.
Ne? Auch das ist so das Problem. Du läufst halt irgendwann aus dem Gültigkeitsbereich der Floats raus, wo du halt eben dann Präzisionsverluste hast und würdest halt naiverseits erwarten, okay, das ist das Max-Safe-Integer minus 1 am Ende. Aber weil du halt zwischendurch in den Bereich der Nicht-Präzision reingelatscht bist, kommst du am Ende nicht mit dem Ergebnis raus, das du erwarten würdest. Und auch das wird durch Math Some Precise dann abgefangen.
Ja.
Und das ist irgendwie nett.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das jemals gebraucht habe.
Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich meine, vielleicht wenn du, ja, keine Ahnung, du sagst ja, Big Int wäre eigentlich das, mit dem man dann eigentlich rumhantieren wollen würde, ne?
Ja, weiß ich nicht. Dass es halt eben nicht mit den Austauschformaten kompatibel ist,
ja,
ist halt schon ein ziemlicher Dealbreaker.
Ja.
Ich meine, de facto ist ja nichts, gibt es ja keine Programmiersprache der Welt, die sagt irgendwie, ich gehe davon aus, dass der kleinste gemeinsame Nenner ist JSON. Aber de facto ist vieler Code da draußen so gestrickt.
Ja. Ja, wahrscheinlich, genau. BigInt gibt's ja auch schon, weiß ich nicht, 3 Jahre oder so? Oder mehr?
Deutlich mehr, warte mal.
Deutlich mehr. Ich weiß noch, wir haben darüber mal irgendwann hier auch gesprochen, natürlich.
Ja. Aber ich meine, die grundsätzliche Idee von sowas wie einem Bigend ist, glaube ich, geht bis ECMAScript 4 zurück. Lass mal gucken. Browser, der das unterstützt. Chrome Version 67 zum Beispiel.
Mhm. Ich glaube, wir haben ja in Revision 343 darüber gesprochen.
Ja, lang ist es her.
2018. Ja, okay. Schon ein bisschen länger her. Ja, dann hat sie wahrscheinlich einfach dann in der Praxis der Bedarf ergeben, weil eben die Leute JSON gerne benutzen und dann brauchte man irgendwie noch ein anderes Werkzeug.
Ja.
Aber vielleicht, das ist dann vielleicht irgendwie so ein Ding für Banking-Apps vielleicht, I don't know.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die haben dann auch noch ein paar drastischere Anforderungen.
Ja, oder Cut im Browser und so Zeugs, dass so Dinge sauber berechnet sind. Architektur, Software, die im Browser läuft.
Hm. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch jetzt gerade noch mal geguckt. Die Spezifikationen sagen ja nicht genau, wie das tatsächlich implementiert werden muss, die Logik hinter Maths on Precise, aber sie verlinken auf dem Paper, das selber auch erst von 2015 ist.
Mhm.
Also so, vielleicht ist es auch so, dass die, sagen wir mal, wissenschaftliche Basis der Gestalt auch erst vor kurzem geworden ist, dass man dann sagen kann, jawohl, hier, das kann man jetzt mal eben auch noch so implementieren, vielleicht braucht es jemand. Und es ist jetzt ja auch nicht so das Monster-Feature mit irgendwie massive breaking changes oder ähnlichem.
Ja, ja. Ja, ne? Das könnte es erklären.
Von daher, ja. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Container Hosting für eure Projekte. Wie euch bestimmt nicht entgangen ist, reden alle überall und ständig über Automatisierung und Self-Hosting. Und das klingt auch immer alles voll super, wenn es denn mal eingerichtet ist und läuft. Nur über diesen Schritt redet fast keiner, weil er meist kompliziert und anstrengend ist. Aber es gibt eine Ausnahme und das ist Mittwalds Container-Hosting. Und das funktioniert so. Erster Schritt, in Mittwalds MStudio einloggen. Ganz einfach und bequem, direkt im Browser. Zweitens, 5 Minuten für die Konfiguration eures Containers aufwenden. Mehr Zeit braucht ihr nicht, denn ihr könnt die meisten Vorschläge für Entry Points und Umgebungsvariablen einfach direkt übernehmen. Dritter Schritt, euer Container läuft. Ihr seid fertig. Das war's. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald das Beste, was Container-Hosting zu bieten hat, nämlich eure Eintrittskarte ins Automatisierungswunderland. Deployt ganz einfach, was ihr wollt, wie ihr wollt. Und alles dazu findet ihr auf mittwald.de/workingdraft. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Stepp, wenn du jetzt mal some precise definieren würdest, ne?
Ja.
Da steckst du ja eine Liste von Zahlen rein, die aufsummiert werden sollen.
Ja.
Und diese Liste von Zahlen kommt jetzt hier daher als ein Array in dieser konkreten Funktion.
Mhm.
So, jetzt kannst du aber auch ein Array bauen, das leer ist. Und du steckst das in Math some precise rein.
Ja.
Was würdest du als Implementeur dieser Funktion tun, wenn du sagst, okay, ich soll jetzt keine Zahlen miteinander aufsummieren? Was spuckst du aus?
Also gefühlt würde ich dann 0 ausspucken. Aber vielleicht ist es, kommt da auch, weiß ich nicht, vielleicht muss da auch null rauskommen oder sowas.
Also 0 ist ja schwierig, weil du könntest ja auch 1 und minus 1 aufsummieren und würdest bei 0 rauskommen. Und ist das dann das gleiche wie...
Okay, da müsste dann vielleicht minus 1 rauskommen, wie wir das so bei Index_of kennen.
Minus 1. Minus 1 als...
Nee, sum kann ja auch minus 1 rauskommen, ne? Ja.
Ne, wollte ich gerade sagen.
Dann muss wahrscheinlich null oder sowas rauskommen oder undefined vielleicht, aber das... oder
das
undefined.
Ist aber auch nicht cool. Ich meine, setz mal deinen TypeScript-Hut auf. Du
oder undefined, wie ist... Infinite. Was ist damit?
Infinity?
Ja, ist auch immer gut.
Ja... Ich weiß jetzt nicht, ob du mit Math some precise auch auf Infinity kommen kannst. Ich würde mal annehmen, dass, pass mal auf hier, wir machen mal...
Wenn du Infinity plus 1 machst?
Nicht Math some precise, Math some precise, vielen Dank.
Das war doch ein Freudscher.
Ja, ja, ist klar. So, Math some precise, Infinity und 7 kommt natürlich Infinity raus. Ne? Kannst du auch nicht als Indikator verwenden für, da ist jetzt Infinity rausgekommen, weil der Input Bullshit war.
Ja, naja, du könntest natürlich einen Error irgendwie werfen. Vielleicht? So wie ja. Wenn du durch Null teilst oder so?
Ja, aber einen Error gibt es schon, wenn du dann einen Wert reinsteckst, der kein Array ist.
Mhm.
Also einen Type-Error kriegst du unter diesen Umständen.
Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, was da rauskommt, ist das Schlimmstmögliche. Nämlich ein weiteres Beispiel dafür, dass Floats keine Zahlen sind, minus Null.
Oh.
Yep. Wenn du 0 rauskriegst, dann weißt du, okay, ich habe das jetzt einfach auf 0 aufsummiert und wenn du minus 0 rauskriegst, ist das der Indikator dafür, dass das Array, das du da reingesteckt hast, leer war.
Aber wie kannst du denn darauf prüfen, dass das minus 0 ist?
Object is.
Okay.
Object ist wie ein Gleichheitszeichen mit dem Unterschied, dass es minus 0 und 0 unterscheiden kann.
Mhm. Ja, wild. Object is. Direkt mal hier auch noch verlinken.
Ja, aber warum verlinken? Das braucht keiner. Niemand hat das jemals
doch, für irgendwas benutzt. Doch, jetzt brauchen wir das.
Ja, pass halt auf, dass du Arrays in deinem Math some precise reintust, die auch was enthalten.
Ja, das stimmt. Aber hey, sicher. Weißt du, für Leute, die alles ganz korrekt machen möchten, wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, falls irgendwann die lieben Hörerinnen und Hörer auf das gleiche Niveau gehoben werden wie irgendwelche KI-Agenten und auch nach Tokens bezahlt werden. Object ist es länger als zwei Gleichheitszeichen. Ich meine ja nur.
Hm. Ich sehe einen Talk von dir in der Zukunft.
Ah, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber im Prinzip könnte man ja wirklich sagen, wie kann man einfach ein JavaScript-Programm möglichst umständlich machen? Token-Maxing mal anders.
Ja.
Das schneiden wir raus, denn diese Idee klaue ich mir.
Ja, finde ich gut. Oh. Vielleicht mal bei einem Meetup in Düsseldorf auch zum Probe halten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder da hat dieser ganzen Konferenzen, die sagen, ja, wir waren früher mal Webtech und jetzt ist nur noch alles KI, außer natürlich deine Talk-Submission. Da darfst du natürlich keine KI verwenden, aber du darfst über nichts anderes reden. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, hey, Meetups bereisen, auch die kleinsten und räudigsten, ist jetzt ja mein Job, also komm, ne?
Ja.
Muss ich mir nicht mal für frei nehmen. Lass uns das machen. Aber ja, das ist Math some precise. Ist sehr nett und sehr nerdig und ein sehr schöner Kaninchenbau.
Ja, in der Tat.
Ich habe das, seitdem ich weiß, dass es existiert, es nicht ein einziges Mal benutzt. Vielleicht haben ja die Hörerinnen und Hörer irgendwelche Use Cases.
Genau.
Lasst hören.
Ja, macht doch mal ein Shoutout auf einem der Microblogging-Dienste und jetzt sagt mal kurz, wo, ob ihr es benutzt und wofür vielleicht. Genau, ich habe als nächstes Element Scope View Transitions. Die gibt's jetzt in Chrome und mutmaßlich dann auch irgendwann demnächst, vielleicht bei der nächsten Interop-Runde, also Interop 2027 dann in den anderen Browsern. Finde ich gut, weil ich habe mit View Transitions, also ich mache damit weniger so komplette Seitentransitions, als dass ich das eher nutze, um Animationen darzustellen, damit irgendwie User verstehen, was wohin geführt hat. Also zum Beispiel, du klickst einen Knopf und es geht vielleicht dann ein Login-Fenster auf und das morpht halt aus dem Knopf raus. Oder du drückst in den Einkaufskorb-Button und dann siehst du, wie halt was oben hin das Einkaufskorb-Icon oben im Menü wandert.
Klickst auf irgendeinen Nutzer, der da irgendwie sowas gepostet hat und sein Profilfoto zoomt raus.
Zum Beispiel.
Genau. Ja, genau.
Und wenn du das in Komponenten kapselst und du hast mehrere Komponenten auf der Seite und du nutzt es vermehrt, dann kommst du eher in die Situation, dass diese View Transitions, also dass mehrere Elemente View Transitions auslösen, weil du sie halt einfach irgendwie überall reinknetest, wo du es für sinnvoll hältst. Hat aber den Nachteil, dass du bislang View Transitions immer nur, also du kannst immer nur eine View Transition gleichzeitig laufen lassen, weil die ja immer die gesamte Seite umfasst. Und wenn du eine zweite startest, dann wird die erste abgebrochen und die zweite stattdessen gestartet. Und wenn du dann eben was in Flight hast, dann ist es auf einmal so weg und doof. Mhm. Genau, und um dieses, also ist ja immer so, man kriegt ein neues Feature, die Leute spielen damit und dann, super gut, aber das ist doof. Dislike und es ist dann so ein bisschen so ein Fass ohne Boden. Ich glaube, bei View Transitions ist der Boden sichtbar, aber eben eines dieser Bausteine, der eben dann noch nachentworfen werden musste, sind die Element Scope View Transitions und da kannst du eben mehrere konkurrierende View Transitions gescoped auf einzelne Elemente eben auf deiner Seite laufen lassen und die behindern sich eben nicht gegenseitig.
Okay, wie implementiert sich das, wenn ich jetzt irgendwie so zwei Element Scope View Transitions habe? Mhm. Eins fliegt von links oben nach rechts unten, eins von rechts oben nach links unten und die treffen sich in der Mitte und überlagern sich da.
Das würde wahrscheinlich gar nicht gehen, weil die Transition ja in dem Element dann nur stattfindet. Das heißt also, wenn du jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein Profilcard von jemandem hättest, dann könnte das Profilbild darin morphen zu einem größeren und der Name irgendwie woanders hin sich bewegen. Aber innerhalb des Elements, das Element selber würde jetzt nicht durch die Gegend bewegt werden.
Okay.
Das wäre dann ja wieder eine Document View Transition.
Das kommt halt drauf an. Es sei denn natürlich, dieses Fliegen von einer Ecke in die andere mache ich, indem ich diese beiden Elemente mit Position Absolute auf volle Breite, die Parents auf die volle Breite ziehe und die volle Höhe. Und dann habe ich ja sozusagen diese beiden View Transitions aber einfach gestapelt übereinander fliegen und das dürfte dann ja tatsächlich kein Problem sein.
Nee, genau.
Ja. Weil ich dann ja einen inhärenten Z-Index habe. Okay.
Genau. Und von der Anwendung her ist es so, also in CSS geht das nicht. Oder wüsste ich nicht, wie es geht. Zumindest bislang. Aber so wie du vorher halt eben document.startViewTransition gemacht hast, machst du jetzt eben element.startViewTransition.
Ja.
Genau. Ja, und das ist auch alles. Gibt's halt in Chrome und Edge und die anderen kommen dann vielleicht irgendwann. Aber ich finde, das ist ja auch so ein Ding, da kannst du ja super Feature testen und dann ist das eben eine Progressive Enhancement oder eben nicht.
Hm. Ja. Meinst du denn, das macht Sinn, das noch in CSS reinzuholen, diese Fähigkeit? Oder ist die in JavaScript gut aufgehoben?
Ich glaube, es ist in JavaScript schon gut aufgehoben. Ich überlege. Also ich meine, du hast ja Transitions und du hast Animations. Da kannst du ja eh schon viel machen. Ja, also ich meine, ins CSS reingekommen sind ja eigentlich nur die Cross-Document-View-Transitions.
Mhm.
Da macht das Sinn. Das sei einfach so ein Opt-in. Aber für die In-Page-View-Transitions braucht man es eigentlich auch nicht.
Mhm.
Genau.
Genau. Gibt es irgendwelche Signale davon, wie der Rest der Bande das findet? Manchmal hat man das ja, dass die so sagen, ach ja, das implementieren wir. Oh nee, das auf gar keinen Fall.
Ich guck mal. Chrome Status Element View Transitions. Ich glaube, dass die bei den View Transitions grundsätzlich Bock haben. Die kommen nur nicht hinterher. Okay, das ist aber ein anderes Feature, das mit denen zu tun hat. Element View Transition. Gibt sehr viele Suchergebnisse. Nö, hier finde ich jetzt gerade nix. All Features. Element Scope View Transitions da. Die anderen sagen. Gibt's, steht da nicht. Steht nichts dazu da. Es gibt Bugs in den verschiedenen Browsern. Die äußern sich da aber auch nicht dazu. Die entsprechenden Vendoren. Das heißt also, man weiß es nicht.
Okay. Naja, hey, wenn sie jetzt irgendwie militant dagegen wären, hätten sie wahrscheinlich irgendwie einen Piep gesagt.
Ja. Ja, genau. Machen die auch. Genau, ich würde auch sagen, also grundsätzlich hat da wahrscheinlich keiner was dagegen, zumal du ja die Infrastruktur dann irgendwann eh im Browser hast durch die Document View Transitions. Aber die kommen einfach nicht hinterher.
Wenn ich eins von meinen Bug Reports gelernt habe, ist, dass man von außen nicht erkennen kann, was da für Infrastruktur drin ist.
Im Browser?
Jo.
Naja, das ist ja Screenshot machen von Dingen, das Ganze dann layern und animieren in Form von Pseudo-Elementen.
Ja, aber trotzdem, du weißt halt nicht, wie das intern aufgebaut ist. Nee. Nein, ich hab mal irgendwie vor Ewigkeiten irgendwie beim Firefox Mimimi gesagt, weil ich was war denn das? Ich glaube CSS-Variablen halt mit Typ, also interpolierbar, in einer CSS-Animation gesetzt habe und dann irgendwelche Dependencies hatte auf eben diesen Wert.
Ja.
Mit der Intention, triggere die Animation, die im Root diese Variablen ändert und alle Elemente, die davon abhängig sind, updaten sich mit.
Ja.
Und das haben halt, das ging halt irgendwie in Chrome und im Firefox haben sie gesagt, ja, wäre gut, wenn wir das könnten, aber bei uns ist das auf diese und jene Weise gebaut und das ist halt ein größeres Ding. Wo du ja auch meinen möchtest, okay, Animation ist irgendwie relativ klar, Variablen ist relativ klar, aber durch halt die Komplexität von Performance-Optimierung und hast du nicht gesehen, ist das dann manchmal nicht so trivial. Also, du könntest recht haben, wahrscheinlich hast du recht, aber vielleicht auch nicht.
Mhm. Ja.
Man weiß es nicht.
Nee, weiß man nicht. Ja, wir gucken uns das mal an. Ich denke mal, das wird dieses Jahr nichts mehr bei den anderen, aber nächstes Jahr dann vielleicht.
Ja, und rumspielen kann man ja und außerdem interessiert ja eh kein irgendein anderer Browser als Chrome mehr, also was soll's.
So sieht's aus.
Ja, abgesehen vom nächsten Feature. Die Light-Dark-Funktion kann jetzt auch Bilder im Firefox zumindest mal.
Genau, weil das Problem ist.
Weil das Problem ist, du hast irgendwie deinen Dark-Mode gebaut und verwendest halt irgendwie schön die Light-Dark-Funktion, um halt eben zu sagen, okay, wenn hell, dann hat diese, ist die Hintergrundfarbe diese, wenn dunkel, dann ist die Hintergrundfarbe jene. Dann ist es einfach so ein relativ einfacher Toggle an einer Stelle einzusetzen und man toggelt halt eben dann nur das Color Scheme, ob es halt jetzt light oder dark ist, je nachdem, wie es gerade ist. Stellt sich aber heraus, so die Wissenschaft hat festgestellt, nach langer Recherche, Webdesign enthält unter Umständen Bilder, auch also in CSS und so Background Image und so. Damit konnte ja keiner rechnen und Light Dark war dafür nicht vorbereitet und konnte halt nur mit Farben arbeiten. Und dieses offensichtliche Problem ist im Firefox jetzt repariert. Juhu.
Ich finde generell aber komisch, warum hat man das nur auf Farben beschränkt? Also warum hat man sich da selber so eingeschnürt? Also vielleicht ist das auch ein technisches Problem?
Es muss ein technisches Problem sein, sonst hätte man ja irgendwie 3 Zeilen geschrieben und das Problem repariert.
Genau, also ich hätte es eigentlich, ich meine, ist ja eigentlich nur ein Switch zwischen 2 Ausprägungen einer Value. Und warum hat man Light Dark nicht direkt so offen gehalten, dass es eben zwischen, also dass es eben nicht festgelegt ist auf Color Values oder eben jetzt Color Values und Images, weil es könnte ja auch sein, dass man irgendwie findet, im Dark Mode brauche ich dickere Border um meine Dialogelemente. So, könnte ja auch sein. Geht das dann wieder, geht auch nicht.
Nee. Nee, also ist auch sehr erstaunlich, dass es nicht geht, weil man kann Light Dark wunderbar mit CSS-Variablen verwenden, aber steckst was anderes rein als Farben, dann ist Alarm, dann geht's nicht.
Ja, ja, du kannst halt dann, ja, du kannst halt missbrauchen, ne, dass du das im Prinzip hingehst und mit Light Dark einfach eine Farbe auf einen Custom Property setzt und dann mit einer Style Query hinterher quasi hin und her schaltest die eigentlichen Werte, je nachdem welche Farbe, also du benutzt die Farbe nicht, sondern du benutzt sie nur, um in Style Queries links und rechts zu schalten.
Ja.
Mhm. Ja. Tja. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass sie es gemacht haben. Genau.
Ja.
Ist nur verwunderlich. Aha, okay.
Aber pass auf, ich hab, dann kommt ja das nächste. Dann kommt ja, du hast ja Bilder in Webdesign, nicht nur in CSS.
Mhm.
Was ist mit dem Image Tag?
Ja. Ja, da könntest du ja mit dem Picture Elemente arbeiten und mit dem. Nee?
Nein, weil das geht ja davon aus, dass der Media Query das Ding ist, mit dem du steuerst, ob jetzt Light Mode oder Dark Mode ist.
Genau, also dann über das wäre der Weg, ne, dass du das mit einer Media Feature, glaube ich, Query dann einfach hin und her schaltest, ne? Aber die okay, hat mit dem Light Dark nichts zu tun. Wie implementiere
ich dann mein schönes JavaScriptiges Toggle auf der Webseite?
Mhm. Ja. Nee, kannst du nichts machen.
Nee, bis am Arsch.
Bis am Arsch.
Und das ist halt echt ziemlich schlimm, wie ich finde, weil manchmal hast du halt eben ein Bild, so irgendwie, das ist dann irgendwie so ein Chart oder sowas. Und das willst du ja schon dann irgendwie auch in deiner Webseite irgendwie schön eingebunden haben. Ja. Ja? Also was halt irgendwie da helfen wird, ist, wenn du Custom Media Features, Media Queries definieren kannst und die halt eben dann auch in sowas wie Picture und Konsorten funktionieren. Ich habe zwischenzeitlich ein paar verzweifelte Hacks versucht, wo ich so Embed-Elemente genommen habe, da HTML-Dokumente reingetan habe, die das Bild enthalten, mit der Idee, dass so das Parent-Light-Dark-Setting da unten reinsickert, was ja auch in allen Browsern außer Safari geklappt hat. Dann war ich sehr, sehr betrübt.
Oh, da habe ich aber was für dich.
Ah ja?
Und zwar gibt's jetzt ganz neu, das haben wir auch gar nicht in der Liste drin, du kannst jetzt, glaube ich, Farbwerte in SVG reinreichen. Also in und dann könntest du in deinem SVG könntest du.
Was meinst du mit Farbwerte?
Genau, also es, was gelöst werden soll, ist das, also eigentlich, wenn man SVG benutzt, dann bettet man das ja in sein HTML ein, damit man dann mit sowas, damit man Fill per CSS setzen kann. In der Regel so
ja.
Current Color, wenn das irgendwie dann mit der, also die gleiche Farbe wie der Text haben soll oder so. Und genau, es funktioniert aber ja nicht, wenn du ein SVG als externe Ressource einbindest. Also du musst es schon quasi inline in deinem HTML mit einbetten.
Ja.
Und das dieses Update von SVG soll das eben lösen. Jetzt weiß ich nicht, wie das genau heißt. Aber das ist auch, glaube ich, was. Oder haben wir das hier in unserer Liste irgendwo drin? Und ich weiß, warte mal, wir haben einen kleinen SVG-Block. Nee, da ist es nicht drin. Ja, es gibt auf jeden Fall was Neues. Ah ja, Linked Parameters heißen die. So.
Ja.
Genau, Linked Parameters. Dann werden wir das mal verlinken. Und es wird unterstützt in Firefox Nightly.
Hm.
Genau, da kannst du, ja, du, oder du kannst Custom Properties reingeben. Als Parameter. Oder, okay. oder sie sehen vielleicht aus wie Custom Properties, sind aber eben Parameter. So wie Env ja auch sowas ähnliches sind wie Custom Properties, nur
ja.
Eben dann doch anders.
Ja, gleiche Idee, andere Quelle.
Ja. Genau. Ja, aber stimmt, Light Dark löst das Problem nicht. Also du kannst ja auch nicht auf das, du kannst ja auch nicht irgendwie also aus dem HTML auf das Color Scheme zugreifen. Glaube ich, das Aktive.
Ja.
Wenn du das setzt.
Da kannst du nichts machen, außer irgendwelche Workarounds zusammenhexen.
Mhm. Ja. Ja, Mensch. Naja, genau, aber Bilder werden unterstützt im Firefox und ja, ich denke mal, wird sich dann auch noch in den anderen Browsern ergeben. Haben wir da was in den Nightlies irgendwie?
Bist du sicher? Ich meine, wir haben Dark Mode schon so lange.
Ach, guck, nee, aber Chrome kann das wohl auch. Und Safari 27 wird das wohl auch können. Also dann newly Baseline bald.
Ja, aber ich meine, trotzdem, bin ich der Einzige, der mit diesem ganzen State of the Art, was wir an Tooling haben für Light Dark Mode, der da so komplett mit unzufrieden ist?
Nee, ich glaube nicht.
Weil, ich meine, alles, was wir haben, ist den Media Query, mit dem wir halt eben abfragen können, was das Betriebssystem glaubt, was jetzt gerade der Fall ist. Wo ja die gelebte Praxis mir zeigt, dass jede Webseite einen Toggle dafür hat.
Mhm.
Und ich, okay, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass irgendwie die Betreiber von Webseiten wissen, was ihre Nutzer haben wollen. Ich glaube, es gibt reichlich Indizien dagegen. Aber ich meine, es könnte ja was dran sein, dass die Leute das tatsächlich haben möchten. So. Und es gibt so gut wie gar keine Werkzeuge, um das zu machen. Man kann nicht diesen Media Query Wert auf eine einfache Weise überschreiben.
Ja.
Wir haben in CSS bis gerade nur die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Farben zu verstellen. Und der ganze Bereich Content Builder ist komplett nicht bedient von irgendwas.
Ja. Das stimmt. Ja, da gibt's ja noch so ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn keine Präferenz gesetzt ist, ich glaube, das wird ja auch nicht in der Media Query wieder gespiegelt, oder? Oder wenn man, oder andersrum, wenn man explizit Light haben will, das wird nicht wieder gespiegelt.
Hm.
Also es gibt quasi nur Dark oder keine Meinung.
Ja, es gibt halt einen Default-Wert, ne? Sagen wir, also es ist halt insofern so, dass der, ich würde sagen, keine Meinung ist nicht explizit ausgedrückt. Ja, sondern es ist halt eben so, dass ein Leiter Default ist. Was ja.
Ja, aber was ist, wenn du, wie ist denn das? Also was ist denn, wenn du eine Seite hast, die per Default dark ist? Also das kannst du doch gar nicht.
Na, es gibt die Kombination Default Dark ist halt nicht vorgesehen, sondern Dark Mode ist so das Opt-in, was du haben kannst.
Ja, genau.
Ja, ich meine, was ja okay ist, irgendwas muss ja der Default sein.
Ja, aber stell dir vor, du hast eine dunkle Seite und rüstest einen Light Mode nach, weil andersrum die Leute rumquaken, dass du halt kein Light Mode anbietest.
Ja,
aber dann würdest Skill Issue, aber du würdest ja dann, wenn du diesen Light Mode nachrüstest, dann willst du ja nicht bei den Leuten, die keine Preference gesetzt haben, die erschrecken mit einem Light Mode. Du willst andersrum eher denen, die Light bevorzugen, die Möglichkeit geben, da rein zu opten. Aber das kannst du nicht, weil das einfach nicht so vorgesehen ist.
Ja, gut. Das ist sicherlich ein Problem. Ich finde ein viel größeres Problem, dass ich nicht einen Chart mit einem Image-Tag einbetten kann und sagen kann, ey, ich habe hier zwei Versionen. Ja. Das finde ich halt ein bisschen dramatischer. Image-Tags sind so alt, Dark Mode ist so alt und es gibt einfach nichts, null, nada, um das irgendwie ordentlich abzubilden. Ja, kannst du Media Query in dein Picture-Element reinballern, aber trotzdem. Das ist alles so ein.
Ja, aber das hat ja dann auch immer zu tun damit, also mit Performance, also dass dann in dem Moment, wo der Browser die Bilder holen geht, was ja meistens dann noch der Resource Scanner ist, also sozusagen der Jagdhund, den der Jäger vorschickt schon mal und der die ganzen Kaninchenbaue aufmischen geht. Und da ist ja einfach noch so wenig geparst und in place, aber man will halt einfach so schnell wie möglich und keine Zeit verlieren. Und da hast du das alles nicht. Da ist kein CSS geladen, deswegen werden ja auch keine lazy geloadeten Bilder in dem, also die werden ja dann ausgeklammert, weil um zu wissen, ob das jetzt geladen werden muss oder nicht, muss ja das Layout stehen und dafür muss das CSS geladen sein. Und so, das sind so die Gründe, warum man das nicht machen wollen würde. Also man könnte es irgendwie mit einem Feature verknüpfen, das dann ähnlich wie mit den lazy ladenden Bildern dann eben dazu führt, dass es ein Delay gibt.
Moment, was würde man nicht machen wollen? Ich bin gerade auf dem Holzweg.
Naja, wenn du ein Bild hast und dem Loading gleich lazy gibst, dann wird es ja nicht mehr vom Resource Scanner geholt, weil
notwendigerweise.
Genau, weil der kann ja gar nicht wissen, ob das jetzt im Viewport ist oder nicht, weil zu diesem Zeitpunkt hat der Browser noch kein CSS gesehen, hat noch nichts gelayoutet, weiß überhaupt gar nicht, wo diese Bilder sind. Klar, der könnte sich vielleicht denken, so, okay, wenn es in Zeile 10.000 im HTML kommt, dann ist es wahrscheinlich nicht im Viewport. Aber streng genommen weiß das einfach nicht und deswegen lässt das auch und holt es nicht und wartet halt, bis das Layout steht. Und genauso ist es eben, wenn du dein Color Scheme in CSS setzt, dann weiß das eben der Resource Scanner ja auch noch nicht. Also der kann ja wirklich nur auf die System Preferences gucken. Also ich denke, das wird der Grund sein, warum das derzeit nicht implementiert ist. Also man müsste dann sagen, okay, wenn wir sowas haben wollen, dann verzichten wir auf Performance in dem Fall.
Aber.
Ja, aber ich stimme zu, es ist es ist noch nicht irgendwie.
Ich weiß nicht, ob das alles notwendigerweise stimmt. Ich glaube, es kommt halt doch ein bisschen drauf an, wie die Seite konstruiert ist. Also wenn wir jetzt wirklich vom ganz naiven Plain HTML ausgehen, dann ja. Dann kann der Browser ja erst wissen, was Phase ist, wenn er hingegangen ist und hat das ganze Dokument verarbeitet, inklusive vom CSS, weiß, was das Color Scheme gesetzt ist, ob es Light oder Dark gesetzt ist, und kann dann, wenn er dann das weiß und das erste Element trifft, dann kann er entscheiden und sagen, yo, hier, ich weiß, was ich zu tun habe. Aber,
ja.
Erzähl. Du bist der Performance-Papst.
Ich wollte sagen, du kannst es ja eigentlich jetzt schon bauen. Also du kannst ja Bilder auf Loading gleich lazy setzen und in deinem CSS machst du ein Display None, wenn eben der falsche Mode gerade anliegt für dieses Bild. Und dann würde dieses Bild auch niemals geladen werden. Weil der Resource-Scanner würde es nicht holen, weil es halt auf Loading lazy steht.
Mhm.
Und sobald das CSS steht, ist ja klar, dieses Bild ist sichtbar, das ist aber Display None. Dadurch, dass es Display None ist, ist es niemals sichtbar oder im Viewport oder erfüllt halt kein Kriterium, um das Laden auszulösen. Und damit hast du kein doppeltes Laden von Bildern oder sowas.
Ja, aber ich meine, könnte man nicht trotzdem das machen, sodass man den Preload-Scanner an den Start bringen kann?
Ja, das weiß ich nicht.
Weil ich meine, meine eigentliche Problematik bei dem Jonglieren mit dem Dark Mode, mit halt irgendwelchen DIY-Lösungen für diesen Theme-Switcher, ist ja letztlich auch so ein bisschen Flash of Unstyled Content. Denn wie du ja vorhin richtig gesagt hast, der Default ist Light. Jemand hat Dark Mode gewählt und das haben wir dann irgendwie persistiert in einem Cookie, in Local Storage, was auch immer. Tab geht zu, Tab geht wieder auf.
Ja,
dann muss die Seite ja schon mit großer Umsicht konstruiert sein, um überhaupt einen Flash of Unstyled Content zu verhindern. Dass man nicht erstmal weißen Body hat und dann später stellt man fest, oh nee, ist ja Dark Mode und klatscht dann da schwarz drauf.
Ich mache das ja mit Local Storage, der ist ja quasi nicht asynchron, das heißt blockierend, und den packe ich halt in meinen Head rein und setze eine Klasse.
Genau. In einem Oldschool blockierenden Skript, das schön mit dem HTML-Parser interagiert.
Genau. Ja.
Ja, exakt. So mache ich das auch. Nur, dann weißt du ja tatsächlich extrem weit oben, was jetzt Phase ist. Dark Mode oder Light Mode.
Mhm.
Und wenn du dann theoretisch eine Webseite hättest, weil du halt irgendwie eine Art von Content-Management-System hast oder statischen Seitengenerator, bla bla bla, wo du halt bei jeder gegebenen Seite auch weißt, welche Ressourcen sind verlinkt, könntest du dann ja bei der Gelegenheit auch die entsprechenden Link-Rel-Preloads rausrendern. Um dann zu sagen, ey, hier, ich weiß, auf dieser Seite sind diese Ressourcen eingebunden, weil die irgendwie mein Markdown-Parser da vorher rausgekratzt hat, also gehe hin und preloade.
Also das würdest du aber mit deinem, das würdest du backend-seitig machen, richtig?
Was heißt Backend-seitig?
Also du würdest, du oder meinst du, dass du diese Preloads per JavaScript dann reinsteckst?
Ja klar, ich würde die im gleichen Schritt machen, wo dein blockierendes Skript mit Local Storage arbeitet, weil ja.
Aber das ist schon zu spät, weil der Ressourcenscanner läuft ja, bevor das JavaScript evaluiert wird. Der läuft ja schon quasi durchs Dokument durch, bevor der richtige HTML-Parser überhaupt ankommt, der quasi schwergewichtige, der alles kann. Und der wirft dann auch die JavaScript-Maschinerie an. Und der
Preload-Scanner macht einen Regex auf mein HTML-Dokument und weil dann
im Grunde Script-Tag
steht.
Ja.
Okay, gut.
Dann genau. Und nur wenn da Loading gleich lazy steht oder so, dann sagt er so, okay, hier mache ich nichts. So.
Ja, beziehungsweise er guckt sich das Script nicht an, sondern denkt halt, da ist kein Link-Rel-Preload und wenn da auch nur eine halbe Sekunde später sich was manifestiert, ist schon zu spät, das hat keinen Effekt mehr.
Genau, ja.
Sind das nicht alles irgendwelche riesigen Lücken in der Spezifikation, mein Freund? Ist nicht einfach die Implementierung von Dark Mode eine gewaltige Zumutung, weil man halt irgendwie ständig nur Workaround auf Workaround auf Workaround türmt und halt irgendwie sagen muss, ja, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt die Wahl zwischen Flash of Unstyled Content, meine Bilder passen nicht oder es ist langsamer. Kann man nicht irgendwie mal was Schönes haben?
Nee, weißt du doch, wir können auch nichts Schönes haben. Aber ich habe noch eine Idee für dich. Und zwar, genau, es ist natürlich nicht das Optimum, aber du hast für jedes deiner Bilder, wo du hin und her schalten willst, das sind Sprites mit einmal hell und einmal dunkel.
Ja.
Und du kannst ja auch per CSS auch den Ausschnitt wählen. Viewbox, Object Viewbox.
Ja.
Und du kannst dann in deinem Style Sheet kannst du quasi die Object Viewbox entweder auf den, sagen wir mal, die obere Hälfte, die light ist, oder die untere Hälfte, die dark ist, setzen.
Wir beleben also CSS-Sprites jetzt wieder.
Genau. Da, ey, die waren doch gut. Hallo? Genau. Problem ist,
die waren gut und mir gefällt die Idee sehr gut.
Die ist schön hacky.
Das ist halt das Ding. Trotzdem sollte man vielleicht irgendwie eingebaute Lösungen für sowas haben.
Ja.
Also Object Viewbox klingt super.
Gibt es natürlich nur in Chrome. Ist klar.
Okay, Object Viewbox klingt plötzlich viel weniger super, als es gerade noch eben klang.
Genau, aber ich glaube, die gibt es auch wegen der Document View Transitions. Nämlich, wenn du quasi zwischen, im Prinzip sind das ja Screenshots, die der Browser hat.
Ja.
Und wenn du zwischen verschiedenen Aspektratios hin und her animieren musst, ohne die zu verzerren. Also ich meine, in dem Kontext hätte Chrome Object Viewbox aus der Taufe gehoben und die stecken auch in den User Agent Styles für View Transitions im Browser drin, bei denen.
Ah.
Und tatsächlich wundere ich mich, dass die anderen Browser das nicht haben, weil die ja auch Document View Transitions umsetzen müssen. Aber vielleicht machen die es irgendwie dann anders. Keine Ahnung.
Ja, da haben zumindest so Features wie eine Object Viewbox nicht public gemacht, mit einer public API einfach, vielleicht?
Kann auch sein. Ja, möglich. Ja, könnte man aber auch nochmal nachforschen, was da los ist, warum die anderen das nicht. Also, aber ich finde es eigentlich cool. Also, so wie ich Object Fit auch gut finde, finde ich das auch eine coole Sache.
Ich meine, Object Viewbox hätte halt den Charme, dass es so gegen diese, dass es sozusagen es schwieriger macht. Du hast zwei Bilder für Light Mode und Dark Mode. Das beschwört ja die Gefahr heraus, dass wenn du irgendwie eine Version 2 von dem Bild publizieren möchtest, du vergisst, eine Hälfte davon zu machen. Mhm. Und wenn die Dinger als Sprites vorliegen und die tatsächlich auch sozusagen als Assets, die du in dein CMS oder was auch immer reinschiebst, in dieser Form daherkommen,
kannst du die andere Ausprägung nicht vergessen.
Eben, das ist eigentlich vielleicht nicht so verkehrt.
Ja, andererseits, ich meine, irgendwie auch ein bisschen, trotzdem auch ein bisschen eklig, so.
Ja, ich meine, die Idee, auf die das ja hinausläuft letztlich, ist ja, es gibt ein Bildformat, das
Light Mode,
Dark Mode spricht.
Das ist auch gut, aber wie sagst du dem denn, welches es anzeigen soll? Mit Linked Parameters vielleicht? Ich weiß es nicht. Da müsste man die ausweiten von SVG auf Bilder allgemein. Aber es ist eine coole Idee.
Ja. Ich muss gleich mal ein paar Experimente mit diesen Linked SVG-Dingern machen.
Ja, mach mal. Ja.
Ich glaube nicht, dass irgendwas von dem, was ich gerade im Kopf habe, funktioniert, aber ich kann es halt auch nicht ausschließen.
Genau.
Wir brauchen mehr Forschung.
Ja, genau. Und muss aber im Firefox machen. Nur dort.
Geht das? Ja, sicher, sicher. Mach ja eh.
Genau, ich schicke dir das mal hier rüber. Okay, ja, aber das war eine schöne Rabbit Hole hier. Was haben wir denn als nächstes noch hier auf der Liste? Haben wir noch was? Wir haben auf jeden Fall noch was.
Ja, auf jeden Fall. Chatten, ja, ja, genau. Scrollen.
Genau. Scrollen ist ja auch so ein Riesenthema. Und da haben wir ja viele coole Sachen bekommen, so Scroll-Snapped Animations und diese neuen Scroll-Events, die es gibt, also Scroll-End und diese Snap-Events, also dass wenn etwas snappen könnte und dann das Event für wenn etwas tatsächlich auf was snappt. Genau, und dann haben wir ja Scrollgatter und Stylebill, Scrollbars und ganz viel Zeugs. Und auch das ist so ein Ding, wenn man das eine bekommt, dann fällt einem wieder das nächste ein, was noch fehlt. Und wir haben ja auch dieses Scroll-Behavior Smooth, dass wir also jetzt sagen können, wenn man eine Sprungmarke anklickt oder wenn man in einem Scroll-Container scrollt, zum Beispiel, dann soll das eben weich passieren.
Ja.
Aber was du, also du kannst natürlich auf das Scroll-End-Event horchen, um dann zu wissen, wann ist der Scroller angekommen.
Mhm.
Oder du sagst, ich sag einfach mal immer 300 Millisekunden und gehe davon aus, dass in allen Browsern das Ziel in 300 Millisekunden erreicht ist. Das stimmt aber vielleicht nicht, weil die ja auch unterschiedliche Mechaniken haben, wie die scrollen. Also ich finde zum Beispiel, der Firefox macht das super, die Chrome-Browser nicht so. Ich überlege gerade, warum. Ich glaube, der Firefox, bei dem ist die Zeit konstant, während bei Chrome ist die Geschwindigkeit konstant.
Ja.
Oder umgekehrt. Auf jeden Fall, eins von beiden ist nicht so richtig cool, weil dann manchmal die Scroll-Vorgänge ewig und 3 Tage dauern, wenn es halt weit weg ist. Und was die Browser jetzt einführen, und Chrome startet damit, ist, dass ähnlich wie das bei Video.play nachgerüstet wurde, da kommt ja auch ein Promise zurück mittlerweile, das war ja früher nicht so, kommt bei Elements Scroll to, Scroll by und Scroll into View eine Promise jetzt zurück. Und die löst auf, wenn der Scrollvorgang beendet ist.
Das hört sich extrem sinnvoll an.
Das hört sich super sinnvoll an, ja. Finde ich mega gut. Und das ist es im Grunde schon.
Ja.
Mal praktisch voll gut.
Ja, ich meine, das ist ja wirklich auch keine schlechte Idee, gerade wenn es so ein riesiger Scrollvorgang ist, ist irgendwie so, scroll dahin und wenn es da ist, feuer eine kleine Animation ab, dass man einfach nur so sieht, bam, das ist das Ziel, wo du hin wolltest.
Ja, genau, das, also du kannst natürlich auch so Dinge machen wie, das haben wir jetzt ja auch in der Liste, was jetzt im Browser neu ist, als Scroll-Triggered-Animation, also du sagst, wenn der Scroll-Progress an der Stelle angekommen ist, dann bitte starte die Animation von dem Element. Aber ja.
Aber du weißt doch genauso gut wie ich, dass diese Scroll-Triggered-Animations nur dafür benutzt werden, um Webseiten zu bauen, die du dann hinterher, für die du dann hinterher deinen Computer auf die Straße werfen willst, oder?
Ja, weil wahrscheinlich dann ein Apple-Computer damit beworben wird. Mit einem schönen Storytelling.
Nee, es wird halt nicht ein Apple-Computer damit beworben, das wäre ja noch okay, weil die sich ja normalerweise ein bisschen Mühe geben. Da wird Scheiß für beworben, aber es wird halt eben aussehen wie eine schlechte Implementierung von der Werbung für einen Apple-Computer.
Das kann auch sein.
Scrollytelling, ist das Wort?
Ja, ja, das heißt wirklich so. Scrollytelling.
Vielleicht möchte ich tatsächlich irgendwie auf den Mond auswandern. Vielleicht reicht das jetzt hier auch so mit Existenz auf diesem Planeten. Alter Schwede, ja. Scrollytelling. Geh mir weg.
Mach da eh als die KI, brauchst du dich nicht mehr drum kümmern.
Ja, da brauche ich mich tatsächlich nicht drum zu kümmern. Da hast du recht mit. Ja, ist halt voll nützlich. Also keine Ahnung, wer macht das denn jetzt eigentlich gut? Macht das der Chrome richtig oder macht das der Firefox richtig?
Also ich bin immer mit dem Chrome unzufrieden.
Okay, aber das heißt ja nicht, dass Firefox es besser macht. Ich wollte
doch, der Firefox macht das schön.
Okay.
Der scrollt, macht dieses Scroll Behavior Smooth, macht er schön.
Aber der scrollt so schlecht.
Der scrollt so schlecht? Was meinst denn du damit?
Das meint, wenn ich halt irgendwie so die Webseiten aufmache, auf denen ich am meisten scrollen möchte, was halt so die Single-Pager, HTML-Spezifikationen, ECMAScript-Spezifikationen sind.
Okay.
Der kommt einfach performance-technisch mit diesen Monster-Dokumenten nicht klar.
Okay. Oh.
Ja, du machst dann irgendwie so Sachen wie Control Plus, um halt irgendwie mal reinzuzoomen oder irgendwie resize dein Browserfenster, Gott bewahre, weil du halt irgendwie einen Screenshot machen willst von irgendwie einem bestimmten Abschnitt der Spezifikation. Mhm. Und dann hängt das Ding halt hier auf diesem Desktop-PC mehrere Sekunden lang einfach rum, während der halt den Reflow der Seite macht. Was ich verstehen kann, weil das sind die längsten Dokumente auf diesem Planeten. Andererseits, Chrome kriegt's hin.
Mhm. Ja. Der Jake Archibald hatte das ja auch mal benutzt, um wie heißt denn das nochmal, dieses Lazy Rendern zu demonstrieren.
Mhm.
Wie heißt das denn in CSS? Content Visibility.
Ja.
Auto. Mich wundert nur, dass die HTML-Spezifikation immer noch nicht das selber benutzt und die Browser alles so fertig macht.
Ich habe das Gefühl, dass Chrome damit so wunderbar klarkommt.
Also es gab mal irgendwann auch einen Bug, weiß ich noch, auch mit der Spezifikation, weil also die abhängig davon, wie lange Browser Dinge buffern, also quasi HTML buffern, bevor sie wieder einen Rendervorgang durchführen, und weil dieses Dokument eben so lange reinläuft in den Browser, weil es, keine Ahnung, wie groß ist es, 7 MB oder so oder 10 oder noch mehr.
Mhm.
Genau, und die beim Firefox, einer von beiden ist komplett abgekackt. Ich glaube, es war auch tatsächlich der Firefox, der komplett weggekackt ist, weil er die ganze Zeit eben versucht hat zu rendern, weil immer wieder sein zu kleines Fenster erreicht war, wo er wieder dann einen Rendervorgang startet.
Mhm.
Ja. Naja gut, aber das ist halt dann einfach sind Architekturentscheidungen, so wie du das vorhin meintest. Und bei manchen auf manchen Seiten geht halt die Wette auf und bei manch anderen schießen sich halt ins Knie.
Ja. Naja, und man darf halt nicht außer Acht lassen. Das sind halt auch die Extremfälle und die Herausforderungen.
Ja.
Ist halt alles nicht trivial. Das sind schon große Dokumente. Ich bin sicher, wenn man die in Word kippen würde, würde sich das auch beschweren.
Ja. Ja, und Firefox hat ja, glaube ich, auch hier dieses Webrender-Backend, was ja auch irgendwie sehr speziell ist und in bestimmten Belangen halt wirklich ultra performant ist. Und wahrscheinlich ist das jetzt der Use Case, wo das einfach überhaupt gar nicht performant ist.
Ja, das kann sein. Ich meine halt nur, früher wäre es besser gewesen, aber das kann auch einfach mein dahingammelndes Gehirn sein, dass sich das da was einbildet, was nicht stimmt.
No.
Naja. Man weiß es nicht.
Nee. Aber du hast noch was Schönes.
Es ist ja so, die Web-APIs werden ja potenziell immer streamiger.
Mhm.
Was jetzt per se auch nicht schlecht ist. Einziges Problem an der Kiste ist, Streams, finde ich halt immer, sind im Vergleich zu allem anderen sehr schwer zu bedienen.
Mhm.
Also nimm dir halt mal irgendwie so ein Scroll into View, das ist einfach, da kriegst du einen Promise raus, da stehen einmal die Daten drin, wo er sagt, yo, ich bin fertig und ich bin gescrollt zu Element so und so. Und so ein Readable Stream, so ein Stream ist halt immer kompliziert, weil den musst du irgendwie aufmachen, dann musst du irgendwie einen Reader da dran klemmen, dem gehört dann der Stream, dann kann kein anderer den lesen, dann ist der irgendwann zu Ende, was machst du, wenn es einen Fehler gibt, wie transformierst du die Daten irgendwie wunderbar, bla bla bla. Und das ist halt zum Teil inhärente Komplexität, die mit Streams einhergeht, und die will man auch gar nicht loswerden, weil dann wären die Streams weniger nützlich, aber andererseits gibt's halt öfter mal Use Cases, wo man diese ganze Komplexität nicht braucht, weil man wirklich einfach nur so die Promise-User-Experience haben möchte, von wegen, fang an und wenn du fertig bist, gib Daten.
Ja.
Ja. Und dafür gibt's in JavaScript ja das asynchrone Iterationsprotokoll, wo das synchrone Iterationsprotokoll die For-Off-Schleife im Prinzip ist, For-Value-Off hast du nicht gesehen, gibt's die asynchrone Iteration auch, weil es in JavaScript alles immer in zwei Varianten gibt, und da heißt es dann For-Await-Value-Off hast du nicht gesehen.
Mhm.
Und das ist halt, sagen wir mal, nicht ganz so häufig wie die synchrone Iteration. Aber ein offensichtlicher Use Case sind natürlich Streams. Wenn man sich mit diesem ganzen Unterbau nicht befassen will, sondern einfach nur sagen will, ich habe jetzt hier diesen Stream von Daten, ich will die Daten alle wegkonsumieren, gib mir halt Daten, wenn sie kommen, und sag mir halt, wenn du fertig bist. Dafür ist halt so eine For-Await-Off-Schleife nicht schlecht. Und deswegen hatte der Firefox schon ewig lange das asynchrone Iterationsinterface implementiert für Readable Stream-Objekte. Und jetzt haben es mittlerweile alle anderen auch. Und der zehnzeilige Polyfill, den man bisher brauchte, der ist dann halt eben jetzt nicht mehr notwendig. Juhu.
Ja, cool.
Ne? Das war keine große Sache, dann diese 10 Zeilen da reinzuschreiben. Das ist halt wirklich einfach so ein relativ basaler Prototyp-Patch. Ne? Also wenn auf dem Readable Stream Prototype Async Iterator implementiert ist, dann machst du nichts. Und wenn doch, klemmst du da halt eine Generator-Function rein, eine asynchrone Generator-Function, die das nachbaut. Das war nie ein Drama, aber ist halt einfach eine weitere Sache, die man fixen musste und die man jetzt nicht mehr fixen muss, weil, hey, können halt alle.
Und das ist jetzt neu dazugekommen in welchen Browsern? Nee, ach, Moment. Also, vor Await Off, okay, aber in dem Kontext von den Readable Streams dann.
Ganz genau, ganz genau. Das ist halt das neue Ding auf dem Readable Stream. Vor Await Off, asynchrone Iteration ist alle elendig lang, aber halt, dass das ein Iterationsinterface hat. Das ist halt neu. Ich versuche das gerade mal rauszufinden. Async Iterator, genau, ja. Ich sehe gerade, es ist in Safari immer noch als experimentell markiert, aber das kann auch veraltete Informationen hier auf MDN sein.
Ja, vielleicht ist es ja auch im 27er dann.
Ja, nee, es ist 27, dann dürfte das jetzt ja stable sein.
Ja. Ja, also genau, 27 ist ja momentan nur als Beta, glaube ich, draußen. Genau, der kommt ja dann mit dem, zusammen mit dem Release von macOS und iOS und iPadOS 27.
Genau, aber das kann man dann schon mal antizipieren, dass das danach wirklich alle Browser können. Mhm. Ja, ist jetzt auch nichts Großes oder so, aber es ist halt schon so, dass diese Stream-APIs immer so ein bisschen häufiger werden. Und dass man dann die Leute sieht, wie sie sich einen abbrechen mit irgendwie Stream-Readern und Gedöns. Brauchst du halt nicht, vor Await Off und dann passt das schon.
Ja.
Also für den Use Case, wo man das wirklich einfach nur sequenziell wegkonsumieren möchte. Wenn man jetzt da wirklich irgendwie Stream-Stunts machen möchte von irgendwie so nebenläufig im Hintergrund und dann das irgendwie mit was anderem zusammensippen und hast du nicht gesehen, dann wird's halt kompliziert. Und dann hat man halt den ganzen Rest der API. Aber für, gib mir halt die Bytes, wenn sie ankommen, ist das die ideale Lösung.
Nice. So, nice. Wir haben als nächstes haben wir in CSS die Text-Fit-Property, frisch in Chrome. Was die macht, ist, dass du, also der Name sagt es vielleicht schon, du kannst einen Text sagen, der soll eben genauso groß sein, wie das Element breit ist.
Mhm.
Kannst also Wahnsinn. Text, ja, kannst Grow und Shrink als Value machen. Du kannst nicht Text-Fit-Fit machen. Das weiß ich nicht, warum es nicht geht. Who knows? Hat aber vielleicht was damit zu tun, wie das auch umgesetzt ist. Und zwar die Hintergrundgeschichte ist ganz cool, weil einer derjenigen, der die Specs, an den Specs arbeitet, ist der Roma Komarov, der so einfach krasse CSS-Magic macht und ständig irgendwie den Leuten beweist, dass Dinge, die als unmöglich gelten in CSS, doch möglich sind.
Ich finde, du hast, diese Beschreibung ist zutreffend und gleichzeitig nicht krass genug, um zu sagen, was diese Person da leistet.
Der ist einfach ein Ultra-Brain.
Das ist ein Übernerd.
Genau, und weil der so ein Übernerd ist, ist der auch Invited Expert bei der CSS Working Group. Und dieses Text-Fit-Feature, das ist so ein bisschen so entstanden, wie damals Container-Queries entstanden sind, wo jemand auf die Idee gekommen ist, hey, Moment, wenn wir Containment nutzen, wir haben ja schon CSS-Contain und da haben wir Contain-Size, so könnten wir doch dieses Problem dieser Endlos-Layout-Schleife durchbrechen, indem wir eben sagen, eine Container-Query bringt mit sich, dass dieses Element automatisch ein Size-Containment hat. So, und dann alle so, krass, okay, Hirn, Peng. So können wir es machen. Und jetzt haben wir alle Container-Queries. Und der Roma, der hat eben gezeigt, dass man mit Scroll-Driven Animations auch sowas machen kann wie TextFit, wo alle gesagt haben, das geht nicht. Nämlich, indem er eben hingeht und sagt, die Textgröße wird animiert und wenn eben eine Scrollbar erscheint und eben die Scroll-Area dadurch nicht 100% ist, sondern kleiner wird, dann ist ja der Text größer als die Area, also muss man ihn shrinken. Und er lässt dann quasi diesen Scroll-Progress, der dann nur 90% ist, in die Font-Size reinlaufen und justiert die damit dann wiederum kleiner. Und genau, und zeigt eben, dass Text-Fit möglich ist, indem man andere Primitive, die es schon gibt, einfach neu zusammensteckt. Und das hat halt dazu geführt, dass wir jetzt in Chrome TextFit haben. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Browser nachziehen, wenn die denn auch diese ganzen Primitiven implementieren. Ich weiß gar nicht, wie das mit Scroll-Driven Animations ist. Die sind ja auch noch nicht in allen angekommen, meine ich.
Ich wollte nämlich gerade das fragen. Ne? Zum einen halt wieder die Frage, ist die Infrastruktur wirklich so, wie wir uns das gerade vorstellen?
Ja.
Scroll-Driven Animations, lass mal gucken. Ja. Scroll-Driven Animations. Okay, es gibt gar keine Kompatibilitätstabelle. Animation Timeline gibt's nicht in Firefox. Ja.
Nee, dann gibt's das in Firefox auch noch nicht.
Ja. Ich hatte auch mal irgendwie, glaube ich, was mit Animation Timeline versucht zu basteln, aber das ist ja auch so hart eingeschränkt, dass man das halt wirklich nur für diese Scroll-Driven Animations verwenden kann. Oder? Mhm. Wie war das?
Genau, es gibt die, ja, genau.
Ja, genau. Es gibt halt dann, ist alles so schwierig. Ich meine, also bei mir war das natürlich irgendein Animationsblödsinn, den ich machen wollte. Und ich dachte so, hey, Animationstimeline, super Sache. Dann kann ich also kann ich mir irgendwie so sagen, es gibt eine Timeline, dann kann ich so zu dezidierten Punkten hinspringen und teilweise rückwärts laufen lassen. Und alles, was man halt eben sich so vorstellt, wenn man den Begriff Timeline sieht, nichts davon ist zutreffend. Und im Firefox geht's nicht.
Ja.
Damn. Weil es halt nur diese Scroll, es gibt die globale Timeline und die und halt so Scroll-Krempel, die halt irgendwie user-getriggert ist. Aber ich kann halt eben nicht einfach meine eigene Realität aufmachen da drin, was sehr schade ist.
Ja, du kannst, ja. Ja, aber vielleicht der Roma könnte es, frag ihn doch mal.
Ja, ich glaube, der hat Besseres zu tun und ich hab auch gar kein Problem damit, passt schon alles.
Ich war ja im, wir haben uns da ja auch getroffen beim CSSD in Amsterdam im Juni.
Jo.
Und der Roma war ja auch da, der ist ja auch immer da. Und ich hatte mich mit wem unterhalten und der wollte, also da ging es irgendwie um die Frage, wie man so ein Text-Scaling haben kann. Text-Scaling ist ja quasi, also dass du immer die nächsten Textgrößen um Multiple eines bestimmten Faktors dann errechnest, so dass du insgesamt so ein zusammenhängendes, sagen wir mal, so ein System aus Textgrößen hast.
Ah, okay, ich verstehe. Dass du nicht mal einzeln festlegst, irgendwie H1 so und so viel und genau, H2 so und so viel.
Genau, also Utopia FYI ist ja so ein Ding, wo du dir sowas berechnen lassen kannst oder so, ja, setupen kannst. Genau, und die Person, die wollte aber gerne, dass diese Textgrößen dann quasi auf ganze Pixelwerte gerundet werden und nicht irgendwelche krummen Werte. Also
zu Recht.
Genau. Und
Weil, nur zum Kontext, nicht in den Spezifikationen nicht festgelegt ist, was dann passiert. Mhm. Und die einen Browser runden auf, die anderen Browser runden ab, truncaten, was auch immer.
Ja. Ja, und ich hatte dann irgendwie gesagt, so, vielleicht könnte man dann mit einer Step-Animation arbeiten. Also, dass man so Scroll-Driven Animations macht, aber dann eine Step-Animation benutzt, die ja quasi keine interpolierten Werte kennt, sondern nur sozusagen ganze Schritte. Und dann kam der Roma da an und meinte, ja, dann habe ich doch schon einen Blogpost drüber gemacht. Hier.
Hey.
Genau. Also ist einfach abgefahren.
Wenn man die Menschheit wirklich voranbringen würde, würde man Personen wie ihn bezahlen, dafür, dass er sich im Monat einfach mal 2 Stunden Zeit lässt und solche DAOs wie ich ankommen mit irgendwelchen bescheuerten Ideen.
Ja. So,
das würde wirklich die Welt voranbringen.
So Office-Zeiten, ne?
Ja, genau.
Ja. Naja, also hier CSSD, da, und er freut sich ja immer über so neue Dinge zum drauf rumdenken.
Naja, ich werde mal dafür sorgen, dass ich da vielleicht in Zukunft auch aufschlage.
Ja. Mach das. Also CSSD ist zwar auch echt nicht billig, aber ist einfach die Konferenz, gibt keine andere. Und das sind wirklich alle, die Spec-Writer, die krassen Brains, die Implementoren und wir natürlich.
Die Leute, die ich sowieso alle kenne.
Die Leute, die du sowieso alle kennst, ja. Genau. Genau, da haben wir noch was mitgebracht, was so aus dem Accessibility-Bereich kommt. Und zwar in den Firefox DevTools. Da kann man jetzt im Accessibility-Inspector-Panel bekommt man die errechnete Überschriften, das errechnete Überschriften-Level hinter einem Heading jetzt in Klammern angezeigt.
Mhm.
Und genau, das entspricht ja meistens dann dem Tag, also Heading Level 1, H1 und so weiter, aber muss nicht. Also man kann ja auch man kann ja entweder das Role wegnehmen, Role Heading wegnehmen, wobei dann
ja.
Würde auch generell kein Heading da stehen, aber man kann ja mit Aria Level kann man eben auch das Heading Level nachträglich noch verändern. Ich mache das aber ganz gerne, wenn irgendwie SEOs sagen, es müssen überall H2s eingesetzt werden, weil das so gut für Google ist. Alles muss H2 sein und dann die Kunden so, ja, der SEO hat das gesagt und Google wichtig für uns, müssen wir alles machen. Und ich mir dann denke, ja, aber Semantik und so, was damit?
Ich wollte es gerade sagen, kannst du nicht irgendwie den Claude vorschicken und einfach sagen, ja, aber die ganzen AIs sind ja viel mehr auf Semantik getrimmt und ihr wollt doch jetzt nicht SEO machen, sondern Geo machen, nicht wahr?
Wenn das SEO nicht sagt, wenn das einfach nur der Entwickler Hempel sagt, dann zählt das nicht.
Ja, aber der SEO ist ja nur notwendigerweise einer von den ganzen alten Knackern, die einfach nur da ihren Turf verteidigen wollen. Und eigentlich sind die ja schon längst abgehängt worden, weil niemand googelt mehr. Ist doch klar.
Ja, vielleicht kommen wir ja auch dahin. Aber ich glaube, aktuell, ist das noch so ein Cargo-Kult, sage ich mal, für Google zu optimieren. Genau, und dann korrigiere ich das halt gerne mit Aria-Level.
Ja.
Genau, schalte Überschriften einfach ab, indem ich eben ein Role Generic oder irgendwie sowas draufsetze.
Ja, jetzt frage ich mich natürlich gerade, ist das so vorgesehen? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass Elemente mit einer semantischen Bedeutung laut HTML-Spezifikation nicht jedes Role einfach so übergeholfen kriegen können. Also
warte mal. Ich kann das jetzt noch mal im Firefox hier, den habe ich nämlich auch.
Nee, Moment mal, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist ja, was funktioniert und die andere Frage ist, wie sollte es sein?
Ja, okay, also ich guck mal, ob es funktioniert. Genau, also ich habe hier eine Überschrift, die ich auf Generic gestellt habe und die ist auch keine Überschrift mehr im Accessibility Tree des Firefox. Keine Ahnung. Also was ich auch gemacht habe bei Bildbeschreibungen, bei Alternativtexten, da wird ja auch immer ganz viel SEO betrieben, aber eben so in dem Sinne, dass User mit assistiven Technologien mit diesen Alternativtexten nichts anfangen können.
Ja.
Was habe ich da gemacht? Ich glaube, da habe ich versucht, mit Aria Label dann sozusagen einen konkurrierenden Beschreibungstext zu setzen, beziehungsweise ihn dann quasi wegzunehmen, in dem Fall, wenn ich keinen habe und das aber so ein Käse ist, dass es dann einfach nur ein dekoratives Bild dann für die assistiven Technologien ist. Und ich glaube, das ging nicht. Also das war dann nicht möglich. Also ich konnte es nicht auf dekorativ setzen, weil es ja Alternativtext vorhanden war. Und dann
okay, sagt der Browser, also nein, konntest du nicht, hieß auch wirklich, es hat nicht funktioniert hat sich nicht im Accessibility Tree entsprechend manifestiert. Ja,
genau.
Okay.
Also das wäre vielleicht so ein Ding, was mir da einfallen würde, was so dem entspricht, was du sagst.
Ja. Nee, ich habe halt nur jetzt auch nochmal rausgefunden, was ich da so habe, dass halt gewisse Elemente haben halt ihre eingebaute Role und die darf überschrieben werden, aber nur mit diesen und jenen Werten und nicht mit einfach irgendwas.
Mhm.
So, und im Falle von H1 bis H6 ist tatsächlich, die dürfen gesetzt werden auf die Roles None und Presentation oder Tab.
Mhm.
Und Heading ist erlaubt, aber nicht empfohlen, weil es ja eh der Default ist.
Ja.
Und mit dem Level kannst du das Level justieren, also befindest du dich da auf sehr solidem Fußboden. Alles gut, weitermachen.
Genau, du kannst ja könntest du theoretisch ja auch ein Heading Level 7 oder 8 oder sowas. Das ist ja auch
ist das so?
Ich glaube schon.
Aria Level. Lass gucken. Kommt nur einmal drin vor. Was ist denn das für ein Käse?
Also, ich weiß ja nicht, ob die Browser damit irgendwann was anfangen können. Oder die assistiven Technologien, was die dann so treiben.
Conformance-Checker, May-Levels, bla bla bla. Hä? Wo ist denn das überhaupt definiert, das ARIA-Level-Attribut? Bin ich blöd?
Also ich hab's hier mal testweise gesetzt und habe auch jetzt ein Heading in Klammern Level 7 bekommen.
Ja. Ah, okay, ich weiß, ich bin in der falschen Spezifikation unterwegs. Guten Morgen, Peter. Oh. Ja. Ich habe jetzt hier die Spezifikation halt eben dafür, wie sich halt ARIA-Features auf HTML mappen und nicht die ARIA-Features selber. Da kann ich ja lange suchen. Scroll, bla, etc. Weil ich meine, nur weil es im Browser funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass das tatsächlich...
Das heißt nicht, dass die assistiven Technologien das auch können. Ja.
Zum einen das, zum anderen halt eben, dass die Spezifikationen damit okay sind. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen.
Ja.
Also ich in meinem Unternehmung den erfolglosesten YouTube-Kanal aller Zeiten zu bestreiten, habe ich ja ein neues Projekt, wo ich mal darüber über wo Stimmt, ich darüber gesehen, nachdenke, ja. ob das Blink-Element existiert.
Okay.
Und da kannst du halt auch sehr schön so rum Rules lawyern, von wegen, gibt's das jetzt oder gibt's das nicht? Was bedeutet Existenz? Mhm. Das ist alles nicht so trivial. Also ich sag dir eins, Shep. Accessibility ist echt schön und gut und wichtig und toll. Aber die Leute, die den ganzen drumherum Kram schreiben, könnten echt mal lernen, sich kurz zu fassen. Das fällt echt auf. Mhm. Aber ich glaube, ich habe jetzt endlich die Spezifikation gefunden, die ich gesucht habe. Da, ARIA-Level-Attribut. La 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 la. Hierarchical level of an element within a structure. Bla bla bla. Value integer. Also eine H42 ist kein Problem.
Ja.
Auf geht's.
Auf geht's. Die H42 sehen. Aber bitte vorher die anderen Levels dazwischen nicht vergessen. Ne?
Ja, die kann man sich ja generieren lassen. Cloud macht das schon.
Ja. Genau, wenn du magst, kannst du, weißt du, wenn du den Speclink hast, dann kannst du mir den ja noch rüberwerfen.
Zu ARIA Level, ja, ich schmeiß den eben hier in das Dokument, damit wir das auch rausfinden. Ich meine, so Sachen sind ja nicht notwendigerweise irgendwie selbsterklärend. Nee. Also H1 bis H6, ich meine, wann hat man schon mal eine H7 gebraucht, Chap? Sind dir jemals die Überschriften ausgegangen?
Vielleicht einmal oder so habe ich das mal gehabt, aber eher selten.
Einmal hat er gesagt, nach einer dekadenlangen Karriere, und das sind er dann eher selten. Ich glaube, das ist die Untertreibung des Jahres.
Willst du noch die zwei letzten Sachen machen oder wollen wir die nächstes Mal machen?
Ja, komm, wir machen das nächste Mal noch. Einfach nur, weil das auch so schön randgruppig ist und so absolut.
Ja. Das danach ist ja auch schnell gesagt, was es ist.
Ja gut, komm, dann machen wir einfach hier eine extra lange Sendung draus. So, passt schon. Warum sind in diesem Google Doc unsere Bullet Points unterschiedlich groß?
Das haben wir auch gefragt.
Die Sachen, die ich reingepastet habe, haben einen großen und die du reingepastet hast, haben einen kleinen Bullet Point.
Vielleicht ist das, sind das die Linux Bullet Points und das andere sind die Apple Bullet Points.
Ich glaube nicht, es ist ja die gleiche Schriftart.
Tja. Ah, warte mal. Nee. Ich weiß es nicht. Es ist merkwürdig.
Es ist sehr merkwürdig.
Ja.
Hey, Google Docs wird auch immer besser. Mhm. So, Shep, was glaubst du, ist das längste HTML-Attribut, das offiziell festgelegt ist?
Das offiziell festgelegt ist? Also ich habe ja irgendwann mal so ein ultralanges von WebKit gefunden, aber puh, das habe ich auch getutet irgendwann. Müsst ihr mal raussuchen. Aber das ist ja nicht... Oder war es auch ein Shadow DOM-Dings?
Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es das ist.
Ja, also WebKit hat auf jeden Fall lange Dinger, so wie irgendwie meistens im Kontext mit irgendwie Video- oder Audio-Element.
Ach ja, stimmt, da sind sie auch sehr stark immer.
Genau. Ja, aber Shadow DOM-Sachen sind auch immer schön lang.
Ja. Grund ist natürlich, es geht jetzt hier darum, dass Features von Shadow DOM, die nur als JavaScript API gedacht waren, jetzt auch den Weg finden in Ja, HTML, damit man deklaratives Shadow DOM machen kann mit einem Template-Element. Das heißt, man nimmt einfach jedes mögliche Attribut, das es da so gibt, wie zum Beispiel den Shadow Root Mode. Das Ding heißt in der JavaScript-API einfach nur Mode. Aber um halt eben das in HTML zu verwenden, muss es halt heißen Shadow Root Mode. Und ist dann entweder open oder close und sagt uns halt eben, ob ein Template-Element ein Shadow Root Content ist oder nicht. Naja, und ein weiteres Feature von Shadow DOM, das halt als Attribut im Shadow DOM, der Shadow DOM JavaScript-Funktion existiert, aber bisher noch kein Zuhause in HTML hatte, ist Shadow Root Slot Assignment.
Aber wie viel Zeichen hat das? Ich habe das nämlich jetzt hier wieder rausgefischt.
Shadow Root Slot Assignment. Warte mal, ich paste das mal eben hier in meinen Code-Editor, dann kann ich dir das sagen. Kann ich jetzt nicht, weil der Laptop im Weg steht. 25.
Oh, nee, da kann ich mehr bieten. Also, okay. Ich habe, also gleichziehen tut on Security Policy Violation. Ist aber natürlich ein stinkiger Inline-Event-Händler.
Ich wollte gerade sagen, das ist geschummelt.
Dann haben wir noch einen, das ist on WebKit Animation Iteration.
Das hat einen Vendor-Prefix, das ist dreimal geschummelt, das geht gar nicht.
Ja, aber ich gewinne trotzdem, weil ich habe nämlich aria-bry-role-description und das sind 27 Charakter.
Könnte man jetzt auch sagen, dass das irgendwie kein HTML-Attribut, sondern irgendwie so ein aria-Ding ist. Aber ja, nicht schlecht. Ich meine, man müsste wirklich mal suchen, was das längste Attribut ist.
Ich glaube, das ist das längste. Ich hatte das mal recherchiert. Nämlich, weil ich nämlich das gesehen habe und dachte, alter Falter. was gibt's denn noch für ganz lange Attribute?
Genau. Es ist auch super, dass du mit dem Bindestrich die ersten vier Buchstaben abgetrennt sind, als wäre das gedacht, um die Lesbarkeit zu steigern. Und hinterher ist das irgendwie so der Sound der Lebensmittelvergiftung. Ist wunderbar.
Ja. Ja, du hast ja auch, wahrscheinlich kannst du da auch ein JavaScript-Property, das ist ja dann entsprechend wahrscheinlich gecamel-cased, ja, genau.
Garantiert.
Aber es ist natürlich nicht nur gecamel-cased da, wo der Bindestrich ist, sondern auch zwischendurch. Also aria-bry, das ist ja dann das B groß, macht Sinn.
Ja.
Aber roll, dass er direkt an bry in HTML klebt, das ist auch gecamel-cased und description ebenfalls, obwohl die in im HTML-Attribut quasi eine durchgängige Wurst sind.
Ja, ich meine, du kannst es im HTML-Attribut ja nicht camel-casen.
Nee, aber du könntest es mit Bindestrichen versehen. Aber das
ist halt auch nicht das, was üblicherweise HTML tut.
Nee, genau. Ja.
Es gibt halt immer dieses kurze Prefix, aria oder data, oder hast du nicht gesehen?
Ja.
Und dann war es das. Naja. Hier, Shadow Root Slot Assignment. Idee ist, hast Shadow DOM, hast du Slots drin und gibt's ja mehrere Möglichkeiten, dann Elemente denen zuzuordnen. Zum einen kann man seinem Slot einen Name verpassen und dann kann man die Elemente mit Slot gleich Name in diese Slots reinverfrachten. Das heißt dann sozusagen, sind diejenigen, die dann Shadow Root mit Kind-Elementen beschicken, diejenigen, die entscheiden, in welchen Slot es reingeht.
Ja.
Oder man kann auf manuelles Assignment umsteigen, wo man per JavaScript sagen kann, hey, ich habe jetzt hier irgendwelche Kind-Elemente, ich loop da mal drüber und die einen assigne ich in den Slot, die anderen assigne ich in jenen Slot und die wandern auch erst in den Slot, wenn entsprechendes JavaScript das getan hat. Dann passiert das nicht manuell, sondern automatisch.
Okay.
Umgekehrt, nicht automatisch, sondern manuell, so rum.
Ja.
Aus der Perspektive derer, die das Element mit Kind-Elementen beschicken, ist es in beiden Fällen automatisch, nee, eigentlich auch nicht. Dann ist das automatische Assignment ja aus deren Perspektive manuell, weil sie ja mit dem Slot-Attribut sagen, wo ihre Elemente hinwandern sollen.
Okay.
So, Idee ist aber, du baust halt irgendwie so eine komische Card-Komponente und du kannst dich halt eben entweder dazu entscheiden zu sagen, ich mache manuelles Slot-Assignment, das heißt, ich mache einfach ein Query auf, gib mir alle Heading-Elemente, auch wenn sie Level 7 haben, und ich schiebe die halt eben in den Head-Slot und alles andere schiebe ich in den sonstigen Slot. Und diejenigen, die dann halt diese Card mit Content befüllen, müssen sich darum nicht kümmern, haben aber auch keine Möglichkeit, das manuell zu beeinflussen.
Ah, okay. Also das ist auch so im Grunde, also einfach ein Perspektivwechsel. Der Code, der sagt, wo das assigned wird, der steckt in der Shadow DOM oder in dem Custom Element.
Ja.
Und genau, übernimmt das für dich sozusagen automagisch. Aber das ist das Manual-Ding, richtig? Obwohl es eigentlich automatisch klingt. So
kommt aus auf die Perspektive an, ne?
Ja, genau. Ja,
aus der
Benutzung,
Genau, wenn du Autor des Custom Element bist, ist
Ist manuell Arbeit?
Ist manuell Arbeit, aber aus der Perspektive derer, die das Element verwenden und beschicken, umgekehrt.
Ja. Naja, das ist cool.
Ja, naja, weil das Feature gibt's halt schon ewig, nur jetzt kriegen wir halt eben auch ein langes HTML-Attribut, um das zu machen.
Mhm. Und was
macht hier irgendwie Sinn?
Genau, damit optet man in diesen Modus aber nur rein, oder kann man da drin irgendwelche Anweisungen dann noch platzieren?
Ja, du kannst halt wählen zwischen Auto und Manual.
Ja,
also nichts
okay,
spricht
ja,
dagegen, dass du halt eben den Auto-Wert ausschreibst, um explizit zu sein oder um mehr Tokens zu verbrauchen.
Ja, ja, Token-Maxing. Ja, cool. Und dann haben wir noch eine Sache, und zwar vermelden wir feierlichst, dass CSS Field-Sizing jetzt Baseline ist. Das heißt also, diese CSS-Property kann man überall verwenden und sie funktioniert dann auch. Die konnte man auch vorher prima als Progressive Enhancement nutzen. Und die macht, dass Input-Felder welcher Art auch immer, also Inputs und Text-Areas eigentlich, dass die eben wachsen und schrumpfen können mit dem, was man da reintippt.
Was ja. Also wieder ein bisschen weniger JavaScript.
Wieder weniger JavaScript. Genau. Paving the path, the cow path.
Sehr schön.
Ja.
Ja, nehme ich wohl. Und ist jetzt Baseline? Verstehe ich das richtig?
Ja. Genau. Gibt's ja schon länger. Und, habe ich auch schon länger benutzt. Weil das ja nichts kaputt macht.
Ja.
Dann gibt's halt einfach das, dann wachsen die halt auf anderen Browsern nicht, da muss man halt so manuell das mit dem kleinen Handle dann größer ziehen, wenn man das braucht. Genau, und jetzt wird's überall unterstützt.
Was passiert bei einer Text Area, der ich Field Sizing gebe, damit sie größer werden kann?
Ja.
Aber wo ich auch Resize setze, damit User das manuell größer, kleiner machen können?
Das ist eine interessante Frage. Das weiß ich gar nicht. Müsste man ausprobieren.
Ist das spezifiziert? Nee, also Shep, du bist immer so elendig praktisch. Die
ja.
spannendere Frage ist ja, gibt's überhaupt richtig und falsch? Sind das Kategorien, die auf dieses Problem anwendbar sind? Oder sagen die Spezifikationen einfach, keine Ahnung?
Ja, vielleicht. Wobei manchmal wundert man sich ja darüber, über was für Details dann da diskutiert wird. Aber wahrscheinlich musst du da mal reinsliden. In die Issues.
Ist das ein Detail? Ich meine, das ist die erste Idee, die mir gekommen ist. Komm.
Ja, wahrscheinlich, wenn du es einmal manuell gesetzt hast, dann ist quasi das automatische Field-Sizing aus oder so.
Vielleicht. Mal gucken. Die Resize-Property selber ist nur Limited Availability. Gibt's nicht in Firefox. Guck an.
Was?
Das hätte ich wäre genauso überrascht wie du. So, hier, Basic User Interface Module Level 4, Resize Property, la 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 la, is resizable, specifies, etc. Currently it's possible, etc. Resizing Mechanism is not the same as the Scrolling Mechanism. Guck an. The Resize Property applies to elements that are scroll containers. UIs may also apply it to replaced elements. Man könnte ein Image haben, das Resize hat.
Geht das? Also ich benutze Resize, ich habe so einen rein CSS-basierten diesen Vorher-Nachher-Vergleichs-Slider. Ja, also links,
ja.
Rechts. Und das habe ich nur mit CSS gemacht, mit Resize. Und ich glaube, eventuell habe ich auch das linke Bild, das ist das mit dem Resize. Und genau. Und dann
wäre es dann ein Bild? Oder was? Genau.
Ja, das ist ja ein Replace-Element, das Bild.
Ja, ja, also das heißt, das funktioniert tatsächlich.
Ich glaube, so war es, ja. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also, ich müsste nochmal nachgucken.
Ja, okay, also diese Spezifikation sagt jedenfalls, was haben wir denn hier? Basic User Interface Level 6. Mai, okay, das ist relativ neu. Und jetzt gucken wir mal, wie heißt die Property nochmal? Field Sizing.
Mhm.
Da, Field Sizing, Recherche, live on air. Spannend. Scroll, da. Form Control Styling Level 1 Spezifikation. Let's go. Intrinsic Size, Fixed Content. Genau, weil man Field Sizing auf Content stellen kann, damit sich's danach richtet.
Mhm.
So, etc. Element with the default preferred size. Was ist eine Default Preferred Size?
Das ist wahrscheinlich einfach bei Text Areas hast du ja zum Beispiel eine Mindestanzahl an Zeilen, glaube ich, die das halt, also kommt ja out of the box, glaube ich, irgendwie mit 3 Zeilen Höhe oder sowas.
Okay, aber wenn ich dann per HTML sage, ich hätte gern 5 Zeilen, wäre das dann nicht mehr die Default Preferred Size?
Ich würde sagen, es ist dann auch eine Default Preferred Size.
Ja. Wo linkt das denn hin? Das, die Links sind alle tot. Ich weiß gar nicht, was eine Default Preferred Size ist. Weil so kann ich jetzt ja auch nicht sagen. Default Preferred Size, ja. Das ist auch ein Terminus, der anscheinend ausschließlich in der Spezifikation von Field Sizing vorkommt. Ja, guck mal. The Size Attribute modifies the Default Preferred Size of Inputs. Okay. Also gehe ich mal davon aus, auf Text Areas, ja, Rows und Calls modifizieren das auch. Also setze ich das ein. So, gut. Aber jetzt ist halt die Frage, was macht nochmal unser Freund Resize mit der Default Preferred Size? Zurück zu den Spezifikationen. Ist das spannend? Scroll Container Resize. Steht nichts davon drin. Das könnte möglicherweise nicht definiert sein.
Ja. Genau, also ich habe jetzt auch mal hier einen der Knechte befragt. Und der Knecht sagt, gemäß der Spezifikation und den aktuellen Implementierungen schließt sich das nicht aus, dass man beides hat. Genau, müsste man da
also
mal...
Also ganz ehrlich, warte. Das ist eine Nicht-Antwort. Es schließt sich hier gar nichts aus, weil das in Webtechnologien nicht kann schreiben, was ich will.
Genau, aber auch laut Spec, also in der Spec steht jetzt nicht, das darfst du nicht, also da steht jetzt nicht drin, dass das eine nicht sein darf oder dass das abgeschaltet würde oder sowas. Ich glaube, die schweigt sich wohl dazu aus. So interpretiere ich das. Und man müsste das jetzt natürlich einfach mal rausfinden.
Ja, was man halt eben rausfinden müsste, wäre tatsächlich, weil was ja Resize tut laut Spezifikation, ist ja Breite und Höhe tatsächlich auf Pixelwerte zu setzen.
Mhm.
Und dann wäre ja gegebenenfalls die Default Preferred Size außer Kraft gesetzt.
Genau.
Das.
Also du kannst wahrscheinlich immer noch mit dem Resize das größer sizen als der Content, aber wahrscheinlich nicht mehr kleiner sizen als der Content, weil du ja viel Sizing Content trotzdem noch da drauf hast.
Ich hätte jetzt gesagt, wenn du es resized hast, wird der Effekt von dem Field Resize außer Kraft gesetzt, weil dann ja tatsächlich nicht mehr die Default Preferred Dimensions das Maßgebliche sind, sondern du hast es ja auf feste Höhen und Breiten gesetzt. Also ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt CSS schreibst und du sagst, meine Text Area ist exakt 300 mal 300 Pixel, müsste das doch eigentlich das Maßgebliche sein.
Was gibt doch CodePen?
Ja, jetzt sogar in der Version 2.0. Chef, wie findest du CodePen 2.0?
Also bei mir ist, glaube ich, immer noch nicht 2.0.
Echt nicht?
Nee.
Ist das nicht letztens General Public gegangen?
Kann sein. Oder ich kann den Unterschied nicht sehen. Das ist ja auch möglich.
Der Unterschied ist der, wo du halt in der Seitenleiste so mehrere Dateien hast und so Zeug.
Nee, das ist, glaube ich, noch das alte hier. Ich werde gemobbt. Das finde ich doof.
Ich weiß nicht. Es gibt auch Leute, die halten das voll nicht aus, weil es halt jetzt eine richtige Coding-Sandbox ist und nicht einfach nur 3 Text-Areas.
Guck mal hier, ich habe jetzt, ich habe resized und dann habe ich Content reingepackt, der länger ist. Und ich kann try CodePen 2.0, will ich nicht. Ich bin konservativ, ich mag das nicht. Ich wähle CDU und möchte keine Neuerungen, mag ich nicht. Bah.
Das schneiden wir nicht raus. Das werden wir jetzt bis in alle Ewigkeit im Internet haben, transkribiert von deinen Knechten, die im Zweifelsfall jetzt eine Antwort geben können auf, was wählt denn der Chef?
Ja, genau. Hey, also wenn du einmal resized hast, dann ist Feierabend mit Field Sizing in Chrome zumindest.
Das ist, was ich erwartet hätte, ne? Weil du ja dann eine definierte Höhe und Breite in Pixel definierst und dann noch zu sagen, der User-Input geht da drüber hinweg, dann, ne? So, heißt also, hat der Knecht jetzt richtig geantwortet, wenn er sagt, das schließt sich nicht aus, weil es schließt sich ja scheinbar aus.
Genau, er sagt auch, wächst der Inhalt später über die manuell gewählte Größe hinaus, kann Field-Sizing Content sie auch vergrößern. Das kann es nicht, oder? Ich tippe jetzt nochmal was ein. Vielleicht ist es ja auch einfach, wenn man nur pastet, dann geht das nicht.
Also das wäre ein UI-Bug, wenn das davon abhängig wäre.
Warte mal, hier ist so, genau, also jetzt hier, jetzt mache ich ein Resizing. Und dann tippe ich mal wieder was Kram ein. Nee, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Einmal manuell resized, dann bleibt's. Jo, dann haben wir es aber doch, oder? Diese Runde Neues in den Browsern.
Ja, ich würde sagen, einiges gelernt, einige neue Ideen eingesammelt. Mhm. Also,
ja, schöne Sachen auch.
Manuelles Token-Maxing ist definitiv was ich mir überlegen werde. Ich habe ja schon mal probiert, die schlimmste JavaScript-Funktion zu schreiben. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt die längste schreibe?
Mhm. Ja, finde ich gut.
Muss ja auch so ein paar syntaktische Dinge irgendwie sich überlegen, wie was man da so machen kann. Also weil da gibt's ja teilweise so wirklich so Edge-Cases, also wo du ja nicht sagen kannst, Delete, runde Klammer, runde Klammer, runde Klammer und da drin dann O.x. Das geht halt nicht, das ist ein Syntaxfehler. Mhm. Ausgründet. Ich muss sozusagen die umgekehrten Stellen dann finden, bei denen das hinhaut.
Ja. Ich bin gespannt.
Jo. Das werde ich mal machen und dann werde ich direkt mal gucken, ob ich das auch offiziell im Rahmen meiner jetzt ja ehrlichen Arbeit einreihen kann in den Prozess für, ey, wie wäre es, wenn ich jetzt mit diesem Talk-Thema hausieren gehe? Ne? Mhm. Kommt, ich werde euch jetzt so lange nerven, bis ihr mir da ein Häkchen drunter setzt und sagt, ja komm, mach halt.
Ja, bevor du uns weiter auf den Keks gehst. Ja. Super.
So.
Dann danke ich dir. Cool.
Danke, es ist wie immer inspirierend, erhellend und Content produzierend.
Ja, genau, das letzte Mal ist ja auch schon ein Weilchen her. Ich glaube, März war das.
Ja, und eigentlich haben wir noch Links hier drin, ne?
Genau, aber also, jetzt sind ja erstmal Sommerferien, dann, genau, dafür ist diese Folge auch extra lang. Dann,
ja, genau.
Genau, müssen wir dann irgendwie nach den Sommerferien gucken, dann läppert sich auch wieder einiges zusammen. Aber wir haben schon die, schon viele coole Sachen hier rausgefischt.
Ja, und auch wirklich ein paar Themen angeschnitten, die, glaube ich, echt interessant sind. Also, die ganze Dark-Mode-Problematik.
Ja. Ja, genau, das ist ja auch immer das Schöne, dass das ja auch alles nur Aufhänger sind, die am Ende dann zu Abschweifungen führen, wo man eben auf andere Themen kommt. Ne?
Absolut, absolut.
Genau, vielleicht zum Abschluss können wir noch einmal Werbung machen für die NodeConf EU in Bologna im September.
Oh ja.
Vom unter anderem koorganisiert von Philipp Dunkel, der bei uns war, zu Temporal. Ist eine schöne Community-Konferenz und ich war ja mal in Bologna und jetzt auch zu einer Konferenz bei der From the Front in 2012 und das ist eine so, so schöne Stadt und Gegend, also kann ich sehr empfehlen. Und dann würde ich vielleicht noch einmal Werbung machen für die Frontiers-Konferenz, Frontiers Dark Mode am 2. Oktober. Das ist eine Afterwork-Konferenz, die geht um 15 Uhr los und geht bis Mitternacht und es gibt für 99 Euro gibt's 5 Talks und ein 2-Gänge-Menü im Restaurant und auch ein paar Freibiere. Und es ist einfach eine total schöne Location und Gegend in Holland, in Dordrecht, der ältesten Stadt der Niederlande. Und genau, ich bin da mit im Orga-Komitee und vielleicht habt ihr Lust, vorbeizuschauen. Genau, frontiersconf.org. Werden wir aber beides noch verlinken.
Ja, und nicht vergessen, auch bei der NodeConf gibt es ein Abendessen. Ne? Wir wollen ja hier mal nicht
auf den Tisch verlassen. Ja, ja, richtig. Das ist
schon...
Ja. Genau.
Der Mensch lebt nicht vom JavaScript allein.
Korrekt. Also, dann bis demnächst. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Tschüssi.